Fenster der Herzen sind auf Kipp, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Baywatch Berlin. Unser Fenster ist hier wirklich auf Kipp, damit hier ein bisschen Luftzirkulation, das ist das neue Ding. Ohne Luftzirkulation geht ja wohl überhaupt nichts mehr im Jahr 2020. Und das einzige Problem ist, dass hier im Hinterhof, hinter meinem Büro, da sind so Häuser. Da sieht man also hier eine Brandschutzmauer erstmal, aber dahinter sieht man dann so Hauseingänge und auch wiederum gekippte Fenster. Und da ist manchmal richtig Tohuwabohu in diesem Block da. Da wird sich oft gestritten, teilweise auch von Fenster zu Fenster kommuniziert. Es ist wie so eine Ameisenfarm aus Assis. Und man kann...
Unsere Nachbarn als Assi, wenn es so schon anfängt.
Nein, nicht alle. Aber es gibt da zwei, die auch mal Sachen aus dem Fenster schmeißen.
Nein, das ist so, das Geheimnis dieses Hauses, was gegenüber von uns ist, ist folgendes. Alle Menschen in Deutschland, die gern in einem weißen Unterhemd, wo Fettflecken drauf sind, Bratkartoffeln machen, ohne Unterhose, die wohnen in diesem Haus. Das ist so geregelt von der Bundesregierung. Da hat man mal so eine Umfrage gemacht, Mikrozensus heißt das. Das kriegt dann ein Haushalt, da muss man ankreuzen, sonst kommt man in den Knast. Und da haben die angekreuzt, dass sie das also gerne machen würden.
Ja.
Und dann hat Angela Merkel gesagt, na nu, gut, da müssen wir eine Lösung finden. Und hier in Kreuzberg hat man ein Haus gelb angestrichen, also Fettfleck gelb, und diese Menschen dort untergebracht.
Die Fettfleck-Kommune.
Genau. Nee, das ist genau. Nee, es gibt ja verschiedene Kommunen.
Das Gelb da vorne, guck mal, du siehst, hier ist das Weiß, ja. Da waren sie nämlich noch nicht. Das ist so eine Truppe aus so 8 älteren Herren, die kommen hier mit Mofas an, wo hinten so Stöcker drauf sind. Und die steigen dann ab und man denkt, was machen die? Und dann stellen die sich unten. So an den unteren Sims stellen die sich so dran und rauchen die Fassade gelb. Da brauchen die ungefähr eine Woche und dann ziehen die weiter. Das ist die sogenannte Eierschalentruppe, nennt man die.
Aber die haben es auch nicht leicht, muss man sagen. Die haben nämlich ihre Wohnung direkt quasi gegenüber auch von unserem Schnittplatz oder unseren Schnittplätzen. Und da haben wir ja auch die Fenster gekippt. Und das heißt, die hören sich den ganzen Tag von morgens bis abends an. Joko, du Arschloch, ich bring dich um, ich steck dich an, ich zünd dich an.
Und ab und so, zu, und wenn das du schnitzt, ist noch so ein Basslauf.
Ja, den ganzen Tag von morgens bis abends hören die sich den Mist
guten
an.
Guten Morgen, Joko. Ja, und dann habe ich Joko guten Morgen gesagt. Schon mal ersten 3 Minuten.
Diese Dramatisierung, ne, dass du also... Hast du manchmal so das Gefühl gehabt beim Schnitt, jetzt ist es eigentlich ein bisschen viel, jetzt blasen wir da gerade was auf, was im Prinzip gar nicht so für diese Spannungsmusik taugt.
Jakob, es reicht jetzt.
Ich versuch's live
zu machen. Ja, wir haben's kapiert.
Bist gereizt?
Ja.
Bist du gereizt, Schmidti?
Ich bin überhaupt nicht gereizt. Ich bin bester Laune, wirklich. Also ich höre dir nur zu.
Jakob, wenn ich privat dir zurufen darf, nervt wirklich ein bisschen.
Okay. Klaas, bitte.
Ja, weil du bist ja Meister des, also dein großes Talent ist im Privaten wie im Beruflichen, ist Dramatisieren. Mhm. Ja? Das ist, dafür das ist lieben wir dich auch beruflich, dass du halt normalste Vorgänge dramatisieren kannst. Also zum Beispiel in einen Raum kommen beim Duell um die Welt ist nicht einfach Tür auf und klipp, klapp und da ist man dann wie im Ohnsorgtheater und sagt, wo ist mein Schwiegersohn oder so, sondern wie ist das im Duell um die Welt, wenn man irgendwo reinkommt?
Ja, das ist so, und dann machte ich die Tür auf. Ich gehe rein in den Raum. Da sind 3 Typen, die gucken mich komisch an. Und ich denke noch so, scheiße, in welchem Raum bin ich denn jetzt gelandet? So ungefähr. Das ist Duell. Also immer, man muss Duell, jede Matz ist, glaube ich, dann gut, wenn sie auch als Hörspiel funktioniert. Du musst die Bildebene komplett weglassen können. Und weil die Matzen gehen ja nur so 10 Minuten. Wir haben nicht 90 Minuten Zeit, um irgendwie eine Story zu erzählen.
Gehen die nur 10 Minuten?
Ja, so 20 Minuten. Ja. Aber für das, was da geboten wird, viel zu kurz.
Ja.
Und deswegen muss man raffen. Und ich glaube, das Zugeständnis an 20.15 Uhr auf ProSieben ist halt, dass man recht diffizile Stories mit vielen Location-Wechseln, neuen Charakteren, einem Stunt, der erklärt wird, etc. so zusammenfasst und dass der Zuschauer immer an der Hand genommen wird, so nennen wir es.
Aber halt. Ich finde, als Zuschauer kann auch sagen, wenn man so dokumentarisch ihr dann mit der Kamera den Leuten hinterherlatscht, ne, dann weiß man ja nicht, was die denken. Das muss man ja aber auch irgendwie mit einarbeiten, ne? Weil man sieht ja nur, ach, ui, was ist denn das für ein gruseliger Raum? Aber das sagen die ja nicht, sondern die gucken dann doof, ne? Und dann ist es eigentlich immer schön, dass sie das nochmal sagen, was die da gedacht haben in dem Moment.
Ja, man kann da im Grunde das, was wir selber gut finden oder die Stimmung, die man da vor Ort selber hatte, die sagt man besser mal noch, wenn man um 7:45 läuft und überlässt das nicht der Fantasie.
Man muss da immer ein Etikett dran machen. Man muss sagen, wenn man jetzt eine Late-Night-Show machen will, muss man die Late-Night-Berlin nennen, damit die Leute wissen, was das ist. Ne? Wenn ich jetzt Late-Night-Berlin zum Beispiel Quiz um 11 genannt hätte, aber nicht eine einzige Frage gestellt hätte, niemals, in keiner einzigen Ausgabe.
Wäre gut, muss ich sagen.
Wäre gut, aber die einhellige Meinung in Deutschland wäre, Klaas, das ist doch der Quiz-Onkel.
Stimmt, ja.
Ja, weil ich Quiz um 11,
ja.
Es ist völlig egal, was man wirklich da macht, es würde wahrgenommen werden als Quiz-Show. Und deswegen muss man das Ganze labeln, auch redundant und immer mit dem Finger drauf, immer sagen, das ist das, hallo.
Ja, mir fällt gerade, das ist völlig random, aber wir haben mal ein Interview gemacht auf Vanuatu, also Interview ist dann das, wo dann Klaas nochmal erzählt, wie ist das alles abgelaufen, genau um diese Ebene zu haben, von der du gerade gesprochen hast, und da haben wir auf das Flugzeug gewartet, das war so ein kleines Mini-Flugzeug, und dann sind wir einfach links neben die Startbahn in so ein Gebüsch reingegangen, und das Gebüsch war aber eigentlich ein Dschungel. Und dann wurde da alles aufgebaut, hat irgendwie so gefühlt eine Stunde gedauert. Dann sollte es losgehen und wie ich nach den ersten drei Sätzen hörten wir so, da kam der Flieger und dann haben wir so den ganzen Klabaus da eingeklappt und sind mit der Tonangel und so allem über der Schulter ins Flugzeug rein. Dann ging's los. Dann war klar, kein Interview jetzt.
Nee, das war richtig knapp.
Ja,
das war nämlich, das weiß ich noch, weil wir haben uns dann da irgendwo, dass wir da nicht so nah sind bei den anderen Leuten, haben uns da aufgebaut. Und dann weiß ich noch, dass wir an so einem Mückensee irgendwo waren, so ganz schlimme Mückenplage. Es war alles ganz furchtbar. Und dann hörten wir, da kommt das Ding. Und wir mussten wirklich wie die Irren dann zum Flugzeug rennen. Jetzt nicht zum Security-Check, sowas gibt's ja eigentlich. Du musst tatsächlich zum Flugzeug rennen. Das Flugzeug
wie ein
kommt,
Taxi.
Die Tür geht auf und man muss rein, weil die dann sonst ganz schnell auch nach Belieben dann die Tür wieder zumachen und einfach irgendwo hinfliegen. Und auf dem Weg ist uns etwas begegnet, was ich wirklich nur aus Zeichentrickfilmen kenne, von diesem, wie heißt der, Yakari. Wildpferde sind uns begegnet. Wilde Pferde.
Ja.
Wie unbeeindruckt kann man eigentlich gucken? Wilde Pferde.
Ich weiß nicht,
ist das normal für dich?
Vom selben Erlebnis redest, aber
Wildpferde.
Aber offenbar sind euch auch mal Wildpferde begegnet. Ja, wirklich Wahnsinn.
Da waren Pferde, die einfach so wie zum Beispiel Eichhörnchen, einfach so selber selbstständig auf der Welt unterwegs
gelebt
sind.
Haben.
Ja, das kennt man ja gar nicht mehr. Also mit Wildpferde, irgendwelche wilden Mustangs, habe ich zum Beispiel noch nie gesehen. Und ich fand das also schon toll, dass da so Pferde einfach wie so Tauben oder Waschbären einfach so am Fluss wohnen.
Wie reich muss man eigentlich sein als Prominenter, dass man auf die Idee kommt, jetzt brauche ich ein Gestüt? Weil mir fallen gleich zwei Prominente ein, die diesen Gedanken vollführt haben. Das ist einmal Michael Schumacher, der hatte eine große Reitleidenschaft gemeinsam mit seiner Frau, hatten die irgendwie so Westernpferde und sogar, glaube ich, eine Ranch irgendwo in Texas. Und auf der anderen Seite eben Michael Wendler, der ja auch so ein Riesenhaus da gekauft hat, mit Gestüt auch.
Ja. Ich weiß nicht, also
kommt das vor oder nach Yacht?
Das ist die Frage, wollte ich auch, ne? Was, wie ist so die, wie, also Klaas, hast du schon so gedacht mal, Mensch, also, so, ich könnte mal so ein Pferdehof.
Ich habe ja ein Pferd.
Was?
Oh.
Habe ich euch das nie erzählt?
Ist das hier im Büro?
Nein, ich habe.
Auf dem Flur?
Ich habe ein Pferd. Das
du
heißt,
hast ein Pferd.
Kleiner Onkel und steht bei mir in der Küche. Nein, ich habe tatsächlich ein Pferd. Ja, wie soll ich das jetzt erzählen?
Ja, also, da wäre ich sehr gespannt. Mhm. Was ist der Sinn von
wir
diesem
Pferd?
Wir
bleiben sympathisch, Klaas. Wir bleiben sympathisch.
Ja, wir bleiben sympathisch.
Darf ich kurz fragen, bist du mit dem Auto hier heute?
Es ist keine Lüge, dass ich wirklich ein Pferd besitze.
Ja.
Und zwar habe ich, also ich möchte es jetzt einfach mal grob erzählen, also Verwandte.
Nee, du kannst es ruhig ganz detailliert erzählen. Also wir haben Zeit.
Was hat's gekostet? Wie viel Geld hat es dir schon
gekostet? Wie viel PS hat es?
Er galoppiert.
Ein PS. Aber ein sehr gutes PS.
Ja.
Es gibt jemanden im weiteren Umfeld meiner Familie, der also sowohl Pferde kauft, als auch die pflegt und die wohnen bei dem auf dem Hof. Aber es sind aber auch Turnierpferde, ja, also die auch so hoch springen können und irgendwas drauf haben. Ja?
Ja.
Und diese Pferde, die sind, ja, die muss man dann pflegen und dann geht man mit denen los und die werden dann auch mal gekauft von jemandem, manchmal auch ein gut ausgebildetes, tolles Pferd, auch für mehr Geld, als man es vielleicht gekauft hat. Und dann wurde ich mal gefragt, ob ich mich nicht beteiligen will an so einer Art, an so einer Idee, dass man will, möchtest du nicht mit mir gemeinsam so ein Pferd mal kaufen?
Was gehört dir vom Pferd?
Also eine Hälfte. Hinten. Nein, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ja. Also so dieses Pferd ist, und ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch ganz alleine gekauft. Das ist jetzt schon ein bisschen her, weil das Pferd, also es ist ein gutes Pferd. Ich habe es schon mehrmals besucht in Oldenburg.
Charakterlich nett, aber...
Charakterlich tolles Pferd, ja. Ein bisschen dickköpfig. Aber ansonsten wirklich ein tolles Pferd. Aber nicht so, dass das jetzt Leute kaufen wollen. Und jetzt wird er halt immer älter und älter. Und das ist ja nicht wie bei einem Oldtimer, dass es dann mehr wert wird, ja. Sondern es wird halt auch schwächer. Und nun kann ich mir, glaube ich... Und das macht mich wiederum dann vielleicht dann doch mehr zum Tierfreund. Also ich finde das irgendwie ganz schön, dem geht's da gut. Der wohnt da auf so einer Wiese, der wird offenbar jetzt nicht mehr irgendwo nach Italien verkauft an irgendeinen Pferdefan, der mit dem Dressurturniere da gewinnen will. Sondern der steht da jetzt, der wird alt, der frisst Gras, der sieht schick aus, schön. Der hat ein schönes Leben.
War das eine Kapitalanlage mal oder war das?
Ja, nö, nicht so richtig. Mach mal sowas nicht. Nö, ich habe mir so gedacht, ach, mache ich jetzt mal, mal gucken.
Und dann hast du ihn verbummelt.
Ich vergesse ihn manchmal.
Ja. Auf der Koppel in Oldenburg.
Ich habe gerade eine Marktlücke entdeckt. Man kann ja jedes Fortbewegungsmittel auch mieten, ne? Fahrrad mieten, Auto mieten. Ja. Aber warum kann man keine Pferde mieten?
Klar kannst du Pferde mieten.
Ja, mit so einem QR-Code.
Ja, ich dachte nämlich auch, weißt du, hier so in Berlin, überall steht so ein Roller. Ja. Man macht an jedes Halteverbot-Schild, bindet man ein Pferd, das kriegt so einen QR-Code am Po, den scannt man dann und dann kannst du so sagen, so, Mensch, heute reite ich mal zur Arbeit.
Das wäre auch fürs Stadtbild.
Ja, das wäre mega cool. So wird Berlin wieder cool.
Aber
nicht immer nur hier Corona-Hotspot und Seuchenfleck, sondern hier mal die Pferdestadt.
Aber
Pferdestadt Berlin.
Aber ist es dann auch so, dass die wie so Roller überall im Weg liegen und man ständig drüber stolpert?
Ja, ja, auch irgendwo, dann liegt da auch mal ein kaputtes Pferd.
Und dass dann auch so irgendwelche kleinen Minigangster, irgendwelche 14-Jährigen sich dann so mit so einem gecrackten QR-Code sich so ein Pferd unter den Nagel reißen, das nicht mehr hergeben und mit nach Hause nehmen und so?
Ja.
Und muss es dann auch so
Pferd... Und in Friedrichshain sprühen die QR-Codes an.
Gibt es auch so Horse-Juicer, die dann mit Karotten füttern bei sich zu Hause in der WG in Neukölln? Die alle mit nach Hause nehmen dann und zu Hause
über
füttern?
Nacht, ja. Über Nacht. Ja. Und wenn es regnet.
Ja.
Wenn es regnet, müssen die Horse-Juicer ran. Ne, mit einem Stück Zucker und ein paar Möhrchen.
Ist aber auch scheiße, wenn die dann immer mit so Kebabsoße so zugesaut sind. Das ärgert einen tot. Kommst du an, willst dir ein Pferd nehmen, weil du schnell in die Stadt reiten willst und dann ist das vollgesaut mit Kebabsoße.
Oder nicht gejuiced worden halt. Ja.
Wisst ihr, was so Wichser letztens gemacht haben? Jetzt im echten Leben mal.
Ja.
Ich wollte von mir zu Hause zu meiner Garage, wollte ich mit so einem Roller fahren. Ne? Mit
cool.
Ne? Ja, ist nicht cool, aber es ist super praktisch manchmal.
Ja,
und du hast das auch schon mal gemacht.
Ich hab's auch schon gemacht,
Man fährt manchmal damit, weil das ist halt, also dieses Konzept, dass man sagt, man fährt so einen Kilometer damit, das ist natürlich für den Moment, ob man jetzt damit die ganze Stadt vollmüllen muss und ob an jedem Baum jetzt so ein Elektroroller hängen muss. Das ist die andere Frage. Und da will ich auch durchaus kritisch drüber reden. Aber was die gemacht haben, nee, nicht jetzt, weil da brauchte ich den. Und ich hatte echt keine Zeit, ich musste los und es war total eng alles. Und dann haben die mich so, will ich so richtig... reingefallen auf deren blöden, also die malen immer schon auch die QR-Codes an, dass die halt nicht mehr zu benutzen sind und so. Ne, das ist ja eher so eine politische Agitation, fast schon zu sagen, wir wollen die hier nicht und so. Aber dann, was die da gemacht haben, ist eigentlich, muss man sagen, wenn es nicht mir passiert, ist ganz witzig.
Ja.
Die haben Schuhcreme auf die Griffe gemacht. Und das sind ja schwarze Gummigriffe. Oh. Und wenn man anfasst, hast du halt so ölige... Zwei ölige Schuhcreme-Hände und du hast natürlich nichts zum Abwischen da. Es ist 7:50 morgens. Ich weiß nicht, ob die hinter irgendeinem Baum da gestanden haben und sich totgelacht haben über mich. Das habe ich nicht gesehen. Ich hatte überhaupt keine Zeit. Ich habe mich dann auch genauso, wie man das sich wünscht als Streichespieler, will man natürlich auch, dass die Leute sich irrsinnig aufregen. Ich habe mich wahnsinnig aufgeregt. Ich habe richtig dolle Schimpfwörter gesagt, die ich normalerweise in Anwesenheit von einer bestimmten Person nicht sage.
Kann es sein, dass du hier gerade was erzählst und auf die Folge hin meldet sich Guido Kanz und sagt, ey Klaas, das war ein richtiger Scheiß, dein ganze Dreh ist im Arsch. Wir standen da hinter der Litfaßsäule, wollten jetzt mit dem Team raus, dich umarmen auch und dann nochmal so grinsen, weißt du?
Ja. Ich habe geschimpft wie die Tochter von Willi Herren. Und ich glaube, das ist einfach in der ARD nicht sendbar gewesen, was ich davon mir gegeben habe. Ich bin so richtig, da ist so richtig mein asoziales Idiom durchgebrochen. Man konnte mich überhaupt nicht mehr so richtig senden.
Warum wurdet ihr eigentlich noch nie bei einer versteckten Kamera reingelegt?
Weiß ich nicht. Also einmal wurde es geplant.
Ja, ich weiß.
So, und dann haben die. Das war folgendermaßen, haben die ich habe einen Manager, klingt jetzt immer so absurd, aber also halt so einen Typen, der seit mittlerweile fast 20 Jahren an meiner Seite ist und sich um alles kümmert. Und die rufen die dann vorher an und sagen, ja, wir wollen den Klaas mal reinlegen, was halten Sie davon? Die kennen den ja. Und dann haben die gesagt, hat er gesagt, ja und, was wollt ihr da machen? Ja, das wäre so, wir würden unter einem Vorwand, würden wir ihn nach Baden-Baden, irgendwie würde er da hinkommen, da gibt es einen kleinen Regionalflughafen und da müsste er dann zurückfliegen irgendwann und da geht dann alles schief. Mhm. Da dauert dann alles sehr lange und dann sind die Leute auch ganz inkompetent und dann wird er so zu Weißglut getrieben. Und dann hat Ansa, mein Manager, dann zu denen gesagt, das wird nicht funktionieren.
Ja, es wird dich gar nicht zu Weißglut treiben.
Und genau. Und dann, wie gesagt, wie ihn nicht. Und dann, ja, ich kann ihm sagen, was er da macht. Der holt dann sein Handy raus und setzt sich dann in die Ecke. Und dann wartet er, bis das Problem gelöst ist.
Ja.
Und so wär's auch wirklich. Und dann haben die davon Abstand genommen, weil deren Idee war, meine Ungeduld darzustellen, die ich nicht besitze.
Aber liebe Spaßvögel, das kann man vielleicht hier an dieser Stelle mal sagen. Also Schmitti und ich, wir hätten richtig Bock mal als Lockvögel die beiden so richtig durch den Kakao zu ziehen. Also an uns könnt ihr euch wenden.
Ja, die haben sich an mich gewendet damals, wie man den Glas reinlegen könnte.
Und wie war
ich
das?
Ich habe einen Anruf bekommen. Ja, das war genau so eine Story. Ich weiß auch nicht mehr, ist ja ewig her. Aber in Baden-Baden, Flughafen, da klingelt was. Das haben die vorgeschlagen. Dann sollte ich brainstormen, was mir noch einfallen könnte, wie man dich reinlegt. Und dann ist das so ein bisschen im Sande verlaufen, weil keiner mehr Bock hatte.
Ich muss auch sagen, dass ich mir so denke, leg doch irgendwie Roberto Blanco rein oder so. Also man erwartet doch nicht, dass ich da jetzt reingelegt
werde. Doch, das würde ich mir gerne anschauen.
Ja, du.
Möchte ich weiter ermutigen.
Du guckst doch aber versuchen. Nicht, verstehen Sie Spaß.
Doch, das manchmal schon. Verstehen Sie Spaß ist der Quotenhit am Samstagabend und da bin ich auch gern dabei. Gucke ich immer ganz gern auch.
Du guckst, ja. Verstehen Sie Spaß?
Ja, ich guck das.
Also ich habe Verstehen Sie Spaß letzte Mal geguckt, da ist Harald Schmidt mit dem Helikopter zur Pommesbude geflogen und ganz Deutschland hat den Kopf geschüttelt, weil er das in einem Pelzmantel gemacht hat. Und die dekadente Freude, die letztendlich, woraus der Witz bestand, die hat Deutschland nicht so mitgemacht. Also die Transferleistung zu sagen, das war ja der Witz, ja. Dass er also im Pelzmantel mit einem Helikopter zur Pommesbude fliegt. Das Dekadente daran ist ja der Witz. Sie müssen jetzt nicht darauf hinweisen, dass das dekadent war.
Ja.
Und da hat Spaß Deutschland gesagt, wir verstehen schon Spaß, aber nicht so viel.
Neulich war es so, da haben die so einen Monteur gerufen und dann aus allen Rohren ist das Wasser gespritzt und er hat das Loch nicht finden können. Da habe ich mich kränklich gelacht. Das ist für mich richtig altes so Kanzler-Bungalow-Fernsehen. So, weißt du, wenn du im Kanzlerbungalow, wenn das ja heute eine Ausstellung und da machst du einen Fernseher und dann läuft für mich immer, Verstehen Sie Spaß, dann läuft für mich so ein gigantischer Scherz, wo einer so das Wasser nicht zugedreht
kriegt. Ich dachte, es fällt immer irgendwas auf ein Auto drauf.
Das ist auch gut.
Dass man das da gepackt hat und dann wird das ausgetauscht und dann fällt da eine Waschmaschine drauf von irgendwelchen tappischen Monteuren.
Das stimmt.
Übrigens, weil du gerade gesagt hast, du hast da so krass geschimpft, ne, wie die bei der Klostersendung, die Fotzenknecht gesagt hat. Ne?
Fotzenjunge.
Mir ist aufgefallen.
Bitte am Originalzitat bleiben.
Fotzenknecht
würde die Tochter von Willi Herrenli sagen. Sie hat ist eine feine Dame und hat Fotzenjunge gesagt.
Und mir ist aufgefallen, dass es beim Autofahren manchmal so ist, dass ich dann da schimpfe. Und im Auto ist es aber immer so, dass sich da so Schimpfwörter auf eine bizarre Art kombinieren, weil man so super schnell losschimpfen muss. Mhm. Zum Beispiel hat mich neulich einer dann so geschnitten, Vorfahrt genommen und dann habe ich gerufen, du Pisssack. Und das ist ja in keinem Duden hinterlegt, dieses Wort Pisssack. Das ist, ich weiß auch nicht, was ein Pisssack sein soll.
Mir geht's genauso. Ich hab, weiß, welches Wort ich letztens erfunden habe, genau in derselben Situation, das Wort Affenvogel. Du dämlicher Affenvogel.
Und da, man sagt das ja wirklich mit dem absoluten Hass in der Stimme, ne? Und das sind aber so völlig, das gibt es gar nicht. Man muss eigentlich dann wiederum lachen, ne?
Darf ich euch mal was fragen?
Ja. Hast du schon mal geschimpft im Auto?
Nee, darum geht's mir. Ich krieg das ja immer mit, wenn ich mit euch fahre oder auch Arne ist auch so ein Spezi, ne? Also unser
Kollege von dir.
Kollege. Der steigt ins Auto ein und fängt an, darum zu schimpfen, ne? Und jeder, du Wichser, dann fahr doch, du Arschloch und so, weil geht's die ganze Zeit. Und ich frag mich,
grüner wird's nicht!
Auch die ganze, dieses Gehupe. Es gibt halt nichts Schlimmeres, als immer so, da springt die Ampel gerade um, da wird schon gehupt, da 10 Autos. Und ich frag mich immer, ich hab das, dieses Gen, hab ich zu 0%, weil ich mir denke, wenn ich auch was schimpfe, so, ich kann es ja gar nicht ändern. Es hat gar keinen Einfluss auf das, was da passiert. Und meistens ist die Situation sogar vorbei. Also der hat dich schon geschnitten, dann hupt man nochmal. Es ist doch rum. Also für mich macht das überhaupt keinen Sinn, dass man sich so nachträglich da nochmal hocheiert.
Aber du schimpfst mich doch auch ganz oft privat an, obwohl du weißt, es
bringt nichts. Ja, aber doch, na klar. Also da sehe ich zumindest dein Gesicht. Bei den Sachen so, siehst du den Hinterkopf, den Hexvoll.
Es ist so, dass man sagt, psychologisch, warum schreien sich die Leute nicht auf der Rolltreppe an oder im Fahrstuhl oder im Einkaufszentrum? Warum sind diese kleinen Tretminen, die in Autos ja schneller mal hochgehen als im normalen zivilen Leben, wenn man sich nicht kennt. Warum passiert das? Das liegt offenbar daran, dass man dieses Schema, wenn man ein Gesicht vor sich sieht, wird man zurückgeworfen auf seine normalen sozialen Prägungen, weil man mit Menschen anders umgeht als mit Autos. Mhm. Autos sind für einen Gegenstände und man vermenschlicht natürlich das Verhalten des Autos, aber man schreit das Auto an und nicht den Mensch. Sobald einer aus dem Auto aussteigt,
würde man nicht sagen, du Pisssack.
Herrscht eine ganz andere Stimmung. Ja. Die aussteigen, das sind die gefährlichsten.
Ist wie das Internet quasi.
Stimmt, also, ja.
Ja, man kann im Internet da reintippen, so. Das ist kein Problem, aber wenn der bei dir klingeln würde an der Haustür. Ja.
Wenn Renate Künast da steht und sagt, wieso bin ich denn eine Fotze?
Ja, dann machst du große Augen. Aber um da noch drauf einzugehen, ich habe mir das inzwischen insofern abgewöhnt, weil ich das auch lächerlich finde, dass man im Straßenverkehr so ultra aggressiv ist und so hupt und so, vor allem ganz schlimm auch so mit seinem Auto das andere dann nochmal erziehen. Habe ich so als junger Mann
wie
durchaus gemacht.
Naja, das
geht dann so, pass auf, jemand fährt dir krass auf bei der hohen Geschwindigkeit auf der Autobahn, dann lässt man den kurz vorbei, dann überholt man den wieder und dann bremst man den so ganz langsam runter.
Das hast du gemacht.
Das habe ich gemacht, ja. Oder was ich auch gemacht habe, ganz schlimm, aber ist natürlich schon 30 Jahre her, ist, ich hatte mal ein Auto, da konnte man auf dem Bremspedal, war so Spiel, dass das Licht angeht, das rote, aber es nicht gebremst hat. Und wenn mir jemand so massiv aufgefahren ist, dann habe ich den Fuß so gemacht, dass ich Gas gegeben habe und aber dieses rote Licht aktiviert habe mit einem leichten Tupfer aufs Bremspedal, sodass der gedacht hat, ich gehe krass in die Eisen, bin aber dann nach vorne gefahren. So habe ich den so provoziert, dass er das gelassen hat. Das ist alles Mist, darauf will ich ja hinaus, sollte man nicht machen. Ist
Quatsch.
Vor allem,
es bringt dir ja nichts außer Stress.
Nur Stress. Deswegen, diese Beschimpfungen kommen wirklich nur noch vor, wenn ich mich so richtig erschrecke, das Gefühl habe, oh, mir wäre jetzt gerade jemand wirklich reingefahren, ich habe mich jetzt erschreckt, dann muss das sich irgendwie Bahn brechen in einem du Pissack.
Also bei mir ist anders. Bei mir ist auch schon mal eine gewisse Ungeduld, wenn jetzt einer so gar nicht um die Kurve fährt,
ja?
Dass man schon mal sagt, dann trag doch dein Auto um die Ecke oder so. Also richtig so, das so wie so Sprüche aus den 80er Jahren.
Ja, das war, wenn einer bei Rot wäre, ja, das war noch kirschgrün.
Ja.
Ne?
Es ist im Prinzip, ist das so eine.
Die Kacke.
Ja, es ist eigentlich, ist das so ein Hort für so Dad-Jokes und Dad-Sprüche, ne? Ja. Trag doch dein Auto um die Ecke, bist du schneller. Ja? Wo hast du deinen Führerschein im Lotto gewonnen?
Da fällt mir übrigens ein, dass mein Vater immer beim Autofahren geschimpft hat, da sehe ich jetzt eine Verwandtschaft mit meinem Pisssack, der hat immer gesagt, du Saftsack. Was, das macht auch keinen Sinn.
Mein Vater hat immer gesagt, du Arschloch. Oder du Arsch und so. Und mein Vater ist einer von denen, die ausgestiegen sind und denen die Tür aufgerissen hat und so. Unangenehm. Und mein Vater
war aber wahrscheinlich noch vor der Zentralverriegelung, ne? Als so Türen eher offen waren.
Das war damals Deutschland.
Deswegen wurde die erfunden.
Deutschland vor der Zentralverriegelung. Ja, genau. Mein Vater, der, wie man sich an meiner Physik mir vorstellen kann, jetzt kein Hühne war.
Ja.
Mein Vater hat wirklich das durch kleine Gemeinheit und durch, muss man sagen, Autorität hat der seine Körpergröße komplett ausgeglichen.
Ja.
Da sind Leute stramm gestanden, die wirklich doppelt so groß waren wie der. Das war so ein richtig kleiner, fieser, eigentlich so wie Wolfgang Krupp, der Trigema-Chef. So ein kleiner, autoritärer Typ, mit dem man jetzt keinen Ärger haben wollte. Ja. Und der hat dann wirklich denen dann die Leviten gelesen und der war zum Glück auch immer so, dass dem dann schon das Richtige eingefallen ist in dem Moment. Der ist dann immer richtig zufrieden wieder ins Auto eingestiegen, wenn er die so präzise beleidigt hat.
Sehr gut, ja.
Erbt man das? Also wird man dazu erzogen? Weil meine Eltern haben das nie gemacht.
Ich
kann mich nicht einmal erinnern, dass die irgendjemand im Auto zusammengeschissen
hat. Ja, das erbt man, glaube ich, total, ja. Das ist so Vorbild. Und bei dir, du hast halt ein gutes Vorbild. Deine Eltern sind ja anständige Leute und denen war es offenbar wichtig, sich selber anständig zu verhalten und das auch zu vermitteln. Und bei mir wurde halt Saftsack geschrien. Und geraucht im Auto übrigens auch. Vielen Dank nochmal.
Oh ja, geraucht wurde auch viel.
Also das kannst du heute niemand mehr erzählen. Dass ich zur Schule gefahren wurde, das war ja nett. Da wurden die Fenster hochgedreht, dann kam irgendwie so ein Radio an und dann wurden da 5 Flip-Floppen und es ist kein, man hat die Tür hinten aufgemacht und dann ging erstmal so der graue Rauch raus und ich habe mich geschämt. Ich saß in der Schule und hab gestunken wie eine Eckkneipe in Neukölln, weil das kriegst du ja nicht aus den Sachen raus, ne?
Aber die, das musst du dir vorstellen, auch wenn wir nach Österreich gefahren sind in den Urlaub, da bist du ja da irgendwie mit dem Auto nach Österreich gefahren, da stundenlang, meistens nachts los. Ja. Dann waren wir schon 4 Stunden unterwegs, bin ich wach geworden, hinten auf der Rückbank und gesagt, wo sind wir? Dann waren wir irgendwo in Nordrhein-Westfalen oder ich weiß nicht, je nachdem, wo wir hingefahren sind. Und dann hat mein Vater vorne, meine Mutter hat irgendwas gegessen, mein Vater hat gequalmt und meine Schwester und ich haben uns so die T-Shirts so über die Nase gemacht und gesagt, Papa, das stinkt. Und er hat gesagt, Und es war aber, muss man ja auch fairerweise dazu sagen, das Bewusstsein auch in der Elterngeneration dafür, dass
war
derjenige,
da.
Nee, vor allen Dingen auch Passivrauchen, das gab es nicht.
Genau, das
sondern immer, dass
nicht,
derjenige, der raucht, dass das nicht so schlau ist
nicht optimal,
und dass der ein oder andere vielleicht auch schon mal an Krebs erkrankt ist, das ist auch schon mal durchgesickert, auch bei uns. Aber dass jemand, der nicht aktiv selber raucht, auch so gefährdet ist, wie man das mittlerweile weiß, das war einfach noch nicht so bekannt. Da hat wahrscheinlich die Tabakindustrie auch alles dafür getan, dass man das niemals erfährt.
Ja.
Also ich habe noch aktiv erlebt, ich bin nach Mallorca geflogen und durfte im Flugzeug rauchen.
Ja.
Da war, und das war sehr schlau gemacht. Das war die Hälfte des Flugzeugs war Nichtraucher und die andere Hälfte war Raucher. Und da war natürlich, da war was los. Ne? Da hast du da war ich 18 oder so. Und da durfte, da hat man sich eine nach der anderen.
Du, aber das war ganz normal. Ich erinnere mich doch in der Kindheit an so Inlandsflüge. Meine Verwandtschaft kam aus NRW und dann ist man mal, das war was ganz Besonderes, dann von Berlin nach Düsseldorf geflogen und das waren Lufthansa-Maschinen. Das kennt man heute, die hatten diese Aschenbecher in der Armlehne und erstmal durfte man in der Zeit, das erinnere ich noch ganz klar, so am Platz rauchen und später gab es dann durftest du an der Toilette rauchen, ne?
Ja.
Hinter so einem Vorhang. Also absurd, ja, dass man etwas, was so gesundheitsschädigend ist und einfach auch viele Leute stört, der Geruch, ne? Dass man gesagt hat, nee, das ist ja logisch, dass die 30%, die rauchen, alle anderen 200 voll stinken dürfen. Ist ja logisch.
Also wenn man damals auch erzählt hätte, dass irgendwann die Zeit kommt, wo man nicht mehr in Restaurants raucht, wo man nicht in Bars raucht,
das wäre absurd,
wo man
ja.
nicht in Clubs raucht und oder im Zugabteil, dass es keinen Raucherabteil mehr gibt. Das war undenkbar. Und heute, also ist es, wenn man jetzt nach Österreich fährt, und da ist es ja ein bisschen laxer, also da darf man noch in der Kneipe rauchen oder im Restaurant.
Ändert
das
sich
kommt
jetzt
dir
auch
vor,
gerade,
als wärst du ein Barbar. Ne?
Ja, das stimmt, ja, das ändert sich jetzt auch gerade, aber auch wenn ich mir vorstelle, als ich bei Viva angefangen habe, da stand neben meiner Tastatur ein Aschenbecher im Großraumbüro.
Ja, das.
Und dann habe ich so gequalmt und irgendwann hieß es, ja, ihr müsst jetzt in die Küche gehen zum Rauchen.
Oh, ja.
Keine leckeren Zigaretten mehr am Platz. Wie sollen wir das denn schaffen?
Was ich auch kurios finde, ist, das ist auch eine Besonderheit von Rauchern, es ist das einzige Gut, bei dem es normal ist, dass man fremde Leute anspricht und sagt, ich habe hier mal 13, kannst du mir eine Zigarette geben? Und gerade ich als Gourmet oder so, ich würde nie jemanden sagen, hey, hast du mal 10 Cent, kann ich mal einen Schluck Kaffee? Ein fremder Mensch, ich habe schon überlegt, ne? Also was ja auch mal fehlt, wenn du so keine Butter hast oder du gehst auch nicht an irgendwie und sagst, kann ich ein Stück von ihrer Butter haben? Über 30 Cent. Das ist so völlig normal und das müsste man auch viel mehr auf andere Süchte übertragen. So, wenn ich zum Beispiel frage, hier entschuldigen Sie, Werter, kann ich was von Ihrer Sacherschnitte? Ich gebe mir auch 30 Cent, die lege ich hier so daneben. Ist das nicht kurios? Das ist gesellschaftlich das Einzige, was man so jeden fragt, auch so Stände unabhängig, ne?
Ja, das stimmt.
Ne? Kann ein Mann im Anzug, kann, weiß ich nicht, sonst wen. Ne? Also es ist völlig wurscht.
Ja, das ist tatsächlich auch eine Leidensgemeinschaft in gewisser Weise. Ich glaube, wenn du jetzt irgendwo wärst, wo jetzt Leute, die halt in ihrem Leben zu viel Sachertorte gegessen haben, sag ich mal. Ne?
Guckst du dich so an.
Nee,
hör auf, guckst du mir die an.
Ich rede mit dir, Mann. Wie soll ich denn sonst nicht gucken? Weil du hast das Beispiel doch gerade selber gebracht. Oder auch Butter. Wo fange ich an, wo höre ich auf?
Ja.
So, und die sitzen dann da und man weiß voneinander, dass man eigentlich jetzt weniger Butter und weniger Sahnetorte essen sollte.
Unter Kuris, unter Tortis.
Unter Tortis. Und da ist praktisch vier Tortis sitzen da und essen eine Torte. Und ein Torti läuft vorbei, hat keine.
Genau.
Die Empathie von den Tortis mit Torte für den Torti ohne Torte ist natürlich extrem hoch. Und auch die Akzeptanz, wenn der da an den Tisch kommt und sagt, oh, ich stehe die ganze Zeit und ihr esst hier die geile Torte, kann ich bitte ein Stück abhaben?
Jetzt kommt
das ist dann, dann würde man sagen, ey, natürlich, gebe ich dir.
Stopp,
und so ist es beim Raucher auch.
Dass du kein Torti bist. Weil wir Tortis würden sagen, nein, pass auf, da kriegst du nichts und die fress ich alleine. da würde man es vorhin noch sagen, da habe ich mich jetzt so drauf gefreut. Mir war schon der Mund wässrig, tut mir leid. Und da ist das Problem.
Vor allem, man müsste ja die Torten auch immer so in der Hosentasche haben. Also wenn du wüsstest, dass jeder Zweite, der da unterwegs
Baumkuchen
ist,
in der
so
Hosentasche.
Kleine Törtchen da.
Ja. Oh, das wäre schön. Das wäre meine
dann
Welt.
Da würdest du auch nachfragen.
Da würde ich nachfragen. Ja. Stimmt, wenn jeder so ein Petit Four oder so ein Macaron in der Tasche hätte.
Ja.
Wir sagen, Schmitti, kann ich eine Makaron von dir?
Ich wollte noch eins sagen zu dem.
Das sind 30 Cent.
Das ist 30 Cent, ja.
Dass man das früher so also undenkbar fand, dass man irgendwann mal nicht mehr im Restaurant raucht. Ne? Es gibt aber einem auch das schöne Gefühl, dass man sich so als Gesellschaft auch weiterentwickelt.
Das stimmt.
Und das ist auch so auf alles andere, auch die Diskussionen, die jetzt natürlich gerade zu Recht hochschlagen, was die Frauenquote angeht, was den Feminismus angeht, ja, bis hin zu auch Rassismusdiskussionen. Ich finde es irgendwie beruhigend, dass die Gesellschaft sich so verändern kann und man das auch irgendwann als ganz normal ansieht, was früher undenkbar ist.
Ja, vor allem, dass es einem auch so fast schon wehtut, sich wieder zurück zu erinnern daran, wie man sich normalerweise verhalten hat. Also, oder auch Sachen, die man früher so lächerlich fand oder so, ne? Es wurden bestimmt so bestimmte Umgangsformen, die heute ganz normal sind, wurden früher lächerlich gemacht, ja. Also, und es ist ja das jüngste Beispiel, ist Gendern. Also, da gibt es natürlich mittlerweile weniger, aber ganz am Anfang war das halt, ja, lass die Spinner da mal ihren Quatsch reden und wir haben andere Probleme. Oder überhaupt auch Geschlechtsneutralität in anderen Bereichen und so. Ne? Das sind alles Dinge, die belächelt wurden und die auf einmal wieder okay sind. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an diesen, ist ein ganz anderes Beispiel. Kennt ihr den Film Demolition Man? Mhm. Da wird da wird irgendwann Wesley Snipes aus Versehen aufgetaucht. Das ist ein super Schurke, der in so einer total befriedeten Welt auf einmal so mit dem Charme eines Kriminellen aus den 90er Jahren da den Hammer kreisen lässt. Und dann kommen die damit nicht klar, weil die mit dieser Gewalt nicht zurechtkommen. Dann tauen die noch einen Polizisten aus der Zeit auf, nämlich Sylvester Stallone, der dann mit Wesley Snipes klarkommt, weil der noch ein Haudegen vom alten Schlage ist, der praktisch in einer mittlerweile völlig gewaltlosen Welt überhaupt noch weiß, wie man so eine Typen jetzt wieder hinter Schloss und Riegel bringt. So, ne? Das heißt, die haben also zwei so Wildgewordene da losgelassen und lassen den jetzt auf so eine normale Welt los mit den ganzen Verhaltensweisen eigentlich der, also zum Zeitpunkt des Films, zu der damaligen Gegenwart. Und dann knallt das so aufeinander. Und der ganze Witz besteht darin, dass sich die Welt eigentlich weiterentwickelt hat und diese zwei Neandertaler da aufgetaucht wurden von 1993 und sich halt so verhalten, wie man sich verhält. Und dann ist natürlich der Gag darin, dass die cooler sind als alle anderen. Wenn man sich den Film jetzt anschaut, so hat man das auch gesehen, wenn man den Film jetzt anschaut, denkt man sich, also das sind natürlich zwei testosterongeladene Vollarschlöcher. So. Und die haben sich dann immer so gegrüßt. Ne? Die haben dann immer gesagt, sanfte Grüße. Und haben auch nur so diese Namaste-Geste. Also haben sich auch nicht mehr angefasst.
Das hat man lächerlich.
So. Ja, sicher.
Ja.
Ist natürlich auch übertrieben. Ist heute noch lächerlich. Aber zum Beispiel Leute, die fluchen halt, dann haben die immer direkt dann so ein Ticket bekommen. Wenn man sagt, scheiße, kommt so ein Ticket aus der Wand, 30 Euro. Was ist das für eine Scheißmaschine hier? Nochmal 30 Euro. Was ist das für eine Scheiße, dass hier immer bei jedem Fluch noch ein Ticket aus der Scheißwand kommt? 30 Euro. Das war der Gag.
Sehr gute Gags. Aber genau das, was du gerade beschreibst von Demolition Man, so, dass ja irgendwas aus den 90ern aufgetaut wurde, so ging es mir den ganzen Comedy-Preis über. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, wir sind irgendwie so, also da wurde einiges aufgetaut, ja, was ich gedacht hätte, was in unserer Welt nicht mehr stattfindet.
Ja, aber man hat vergessen, den einen Typen mit aufzutauen, der das beendet.
Ich überlege gerade, ob ich mir noch schnell einen Polizisten einfriere. Weißt du, so für einen Notfall, falls ich mal irgendwie Einbrecher nachts höre, da ich ihn ganz schnell, tue ich den in die Mikrowelle, mach den frisch und dann sage ich, und ab.
Ja, du musst heiße Hexe.
Du musst machen wie diese kleinen Schwämme, die groß werden, wenn man die unter das Wasser hält.
Genau.
So ein Polizist.
Das wäre eine super Erfindung.
Oder nee, wie diese Sachen, wo man besser Koffer packen kann, wo man mit dem Staubsauger die Luft rauszieht. Vakuumpolizei. Ja. Dass man die besser in den Schrank kriegt. Vorne in die Kommode. Und man sagt, Moment, hier alte Batterien, irgendwie Labello, Haarspangen, ein bisschen Geld und Patex. Ah, guck, da ist der Vakuumpolizist. Guck mal, da ist er ja. Komm, lass ihn mal frei draußen.
Wir reden ja gerade über Veränderungen und so ein bisschen über Erkenntnisse. Und eine Frage habe ich mir für heute aufgeschrieben, weil in Berlin die Fallzahlen von Corona, die steigen rapide. Also auch wir sind hier in einem Bezirk, wo es ganz schön abgeht. In Neukölln sind die Fälle sehr, sehr hoch, in Mitte, in Friedrichshain. Und vielleicht kommt, jetzt gerade gibt es wieder die ersten Maßnahmen, ne? Und vielleicht kommt ja nochmal so ein Lockdown. Ne? Was habt ihr aus dem ersten Lockdown gelernt, was ihr jetzt in den zweiten, möglicherweise zweiten, wahrscheinlich kommt er ja auch nicht, aber für einen zweiten mitnehmt? Also was würdet ihr verbessern, was würdet ihr effizienter gestalten? Jetzt nur so für euch persönlich, für die Zeit zu Hause.
The Last of Us 2 habe ich mir für die PlayStation gekauft, habe das noch verpackt da liegen und dann war nämlich der Lockdown zu Ende. Und da hieß es wieder ab ins Büro. Und wenn jetzt der zweite Lockdown kommt, bin ich am Start.
Bist du hier als Superspreader unterwegs, damit du endlich wieder da drin kannst? Ist das der Plan, dass du dir irgendwas einfängst und das mal ein bisschen hier verteilst in Kreuzberg?
Deswegen wollte Schmittis komplette Halleluja von Leonard Cohen hier singen. Mit weit geöffnetem Mund. Deswegen im Flur hier neulich.
Ja, mich auch gewundert.
Halleluja. So stand er im Flur.
Ja, da haben sich alle gewundert. Aber naja,
jetzt wissen wir warum.
Aber mittlerweile geht man auch nur vorbei und denkt, ja, lass ihn. Aber ja, klar, jetzt kommen die Puzzleteile zusammen. Ich würde, glaube ich, mit etwas mehr Disziplin rangehen. Ich habe das dann doch zu sehr als Wochenende betrachtet. Als sehr langgezogenes Wochenende manchmal. Es gab immer Situationen, man muss natürlich viel machen und so trotzdem, aber ich habe dann doch manche Teile des Tages eher so wochenendmäßig angegangen. Also A, was meine Ernährung anbetrifft, ich habe mich sehr wochenendmäßig ernährt.
Was hast du ein Beispiel?
Ja, ich esse dann halt
Pfannkuchen mit Nutella.
So.
Am Dienstag.
Ja. Und ich esse dann halt um 10. So, ne? Und ich habe da so überhaupt keine Disziplin damit und ich habe mir dann immer nur so Weißbrot reingestopft und einfach alles, was dick macht. Also so Sachen, die ich mir am Wochenende erlauben würde, wo ich in der Woche ein bisschen disziplinierter wäre.
Du müsstest dir meine strenge Mutter einfrieren, die du dann in dem Fall auftaust, damit die dir ein bisschen Disziplin beibringt.
Also ich finde, da hat meine Mutter ein Wörtchen mitzureden, ob sie jetzt eingefroren wird oder noch ein paar Jahre leben darf. Das ist eigentlich noch ganz vital. Hat mir übrigens geschrieben jetzt, weil wir letzte Woche haben wir über meine Mutter gesprochen, dass sie einen Kaffee hatte und dann diesen schrecklichen Kuchen namens Kleiner Apfeltraum da verkauft hat und die Kunden gezwungen hat, diesen Scheißnamen immer zu sagen. Und dann hat sie mir nur geschrieben, es gab auch noch einen Kirschkuchen, der hieß Roter Teufel.
No. Ja. Und das war's für dich, Schmitty.
Ja, ja.
Alter FCK-Fan, der Roten Teufel, jetzt auch zum Essen.
So, und das ist die eine Sache. Und grundsätzlich mehr Disziplin. Also früher aufstehen, nicht so das Gefühl haben, also was ich zum Beispiel jetzt nicht hätte, wäre dieses leichte Interesse, das soziale Interesse auch an mir selber mal zu sehen, wie ich wohl so bin in diesem Lockdown. Ganz am Anfang, die ersten 2, 3 Wochen, fand ich das auch noch so spannend, mal so zu gucken, wie mache ich das denn jetzt? Bin ich denn einer, der damit klarkommt? Wie funktioniert das denn jetzt alles? Und dieser kleine Kulturschock, den haben wir vielleicht alle noch in Erinnerung, dass man auch, obwohl das alles schrecklich ist und jetzt wirklich abgekoppelt von Schicksalen, die dahinter stehen, dass man natürlich das auch so ein bisschen spannend findet und denkt, bei was bin ich hier gerade dabei und was machen wir jetzt und so. Und irgendwie fast so ein bisschen Neugierde darauf, was jetzt, das wäre alles nicht mehr so. Ich würde extrem viel disziplinierter sein.
Naja, ich glaube, es gibt wenig Gelegenheiten, wo man in einem Land so auch als Gemeinschaft agiert, wo man so das Gefühl hat, jeder Nachbar hat gerade die Ansprache von Angela Merkel gehört. Jeder Nachbar weiß, wir müssen jetzt irgendwie zusammen alle eine Sache machen. 80 Millionen Deutsche sind darin aufgerufen, sich so und so zu verhalten. Es gibt da niemand, der da außen vor ist. Und ich finde auch so dieses ganze, ich war, glaube ich, selten so, dass ich gewusst habe, oh, heute Abend redet Angela Merkel um 7:30 oder so. Mhm. Und dann sitzt man vorm Fernseher und man hat das Gefühl, jeder im Land sitzt da und hört sich an, was Mutti zu sagen hat, im wahrsten Sinne. Ich glaube, das ist also in meinem Leben noch nie passiert.
Ja, das stimmt schon. Ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich so ein nationales Ereignis, was es dann letztendlich auch international, aber ich sage jetzt mal für die Maßnahmen, die dann im eigenen Land greifen, ist das natürlich ein nationales Ereignis, was man so in dieser Form jetzt noch nicht erlebt hat und so. Insofern ist das natürlich spannend, irgendwie zu gucken, wie macht man es jetzt und so. Ich glaube, dass man wesentlich selbstverständlicher mit allem umgeht und ich hoffe halt nur, dass dieser Effekt nicht eintritt der Maßnahmenmüdigkeit. Und da rede ich jetzt nicht bei so Leuten, die sich immer dagegen stellen. Ja, also es gibt einfach einen gewissen Prozentsatz an so Dovis, die sagen, es gibt kein Corona oder ich setze keine Maske auf oder naja, letztendlich alles wieder durchdeklinieren, was die da sich da alles dafür einen Quatsch erzählen. Es ist eine statistische Unmöglichkeit, dass wir keine Dovis haben und das ist natürlich ein Geschenk für die, weil da können die sich mal über irgendwas aufregen, wo man jetzt auch nicht so viel Ahnung von haben muss. Jeder muss sich dazu verhalten und na klar, sind die auch während einer Corona-Pandemie weiterhin doof. Also ich glaube, da muss man jetzt nicht so irre machen, die meine ich nicht. Sondern es geht mir eher darum, um die Leute, die Verantwortung übernehmen müssten, weil sie es eigentlich besser wissen. Also A, eine gewisse Müdigkeit, die man vielleicht in Tendenzen auch an sich selber feststellt, dass man eine Routine entwickelt mit dem Tragen von Masken und dann vielleicht auch mal vergisst, die aufzusetzen und dann vielleicht auch mal denkt, naja, komm, es ist jetzt so lange gut gegangen, jetzt ist auch nicht mehr ganz so wichtig, jetzt gehen wir es mal ein bisschen laxer an. Das muss man sich selbst und auch allen, die man kennt, austreiben. Es muss wirklich zur Etikette gehören. So die guten Manieren müssen sein, sich gegenseitig wieder zu schützen und es muss wieder wichtiger werden.
Muss wieder losgehen, ne?
Und vor allen Dingen auch, und deswegen haben wir das ja hier in Berlin, das sind halt die unter 30-Jährigen, die Menschen, die im Prinzip das alte Thema, zumindest in der Statistik nicht so anfällig sind für schwere Verläufe. Das sind die, denen es auch dann wurscht ist, wie sie sich verhalten. Letztendlich strahlen die es aber natürlich ab an andere Leute, bei denen die schweren Verläufe erwartbarer sind. Und ich finde so der Respekt, das Miteinander, die Rücksichtnahme, die Solidarität, von der du gesprochen hast, die müssen wir nicht nur immer besprechen, sondern die müssen wir auch leben.
Das würde ich mir sehr wünschen. Es ist wirklich festzustellen, dass Leute wieder, auch so wenn man irgendwo in der Schlange steht, super nah an einem dran stehen, im Supermarkt, irgendwie im Kaffeeladen. Mir fällt es auch nach wie vor schwer, mich da abzugrenzen, das anzusprechen. Also es fällt mir nicht nur schwer, ich mach's nicht, ich ärgere mich dann nur drüber. Ich finde, das kann alles wieder so ein bisschen mehr ins Bewusstsein kommen, dass man einfach nicht so nah auf nah steht und dass man aber so wieder so ein bisschen wieder anfängt, sich zu beteiligen daran, da was gegen zu tun.
Absurd, ne? Wenn dir jemand im Auto zu nah kommt, so, dann schimpfst du wie der Teufel. Mhm. Und da aber in so einer Schlange.
Ja, weil wir ja ein persönliches Verhältnis haben.
Ja. Also kann nicht schimpfen. Weil du den das selber ansprechen
musst. Nee, in so einer Schlange werde ich immer nur wütender und das ist mir irgendwie, tja.
Ja, also Hände waschen, desinfizieren, Abstand halten, Maske tragen. Ich glaube, damit ist schon mal ganz viel getan. Wenn wir es alle schaffen, im großen Bild, sag ich mal, jetzt noch ein paar Monate seitlich durch die Tür zu gehen und mal aus der Ferne winken und sich jetzt nicht um den Hals fallen bei jeder x-beliebigen Gelegenheit, dann glaube ich, sliden wir in ein besseres 2021. Also noch nie werden wir alle am Ende des Jahres 2020 um 5:12 so ungeduldig auf die letzten 5 Minuten gewartet haben, dass dieses Scheißjahr endlich vorbei ist, oder?
Meinst du, um 12 Uhr gibt es den Impfstoff?
Ja, das wäre geil. Also, ja, das hätte auf jeden Fall einen Show.
Das wäre eine Party.
Wenn, stell mal vor, da würde so am Brandenburger Tor mit so, wie bei der Eröffnung der Olympiade in China, wird dann einfach so riesengroß, wird dann das Logo der Firma, die den Impfstoff herstellt, so in den Berliner Nachthimmel hineingeschossen.
Und am Times Square so eine Spritze, die von oben bis unten erleuchtet.
So stellt sich Attila Hildmann das vor. Ja. Da müssen wir aufpassen.
Ja, das ist genau.
Das was, wo wir so denken, geil, das wäre cool. Denkt der so, oh nee, auf keinen Fall.
Ja, da muss man aufpassen. Ja.
Ich bin heute Morgen kaum aus dem Bett gekommen.
Und warum? Was
ich
hast du
vielleicht
denn
gemerkt, als ich mich hier hingeschleppt habe? Ich habe den Muskelkater meines Lebens und ich schäme mich für meinen Körper, weil das Warum extrem erbärmlich ist und es mir einfach nur, mich schreit mein Körper an, mach mehr Sport. Folgendes ist passiert: Ich war drehen am Wochenende mit Joko. Wir haben mal wieder eine Kleinigkeit gedreht.
Bumsfilme?
Bumsfilme, genau. Und es war folgendes, es musste ein kleiner Stunt gemacht werden, wo es im Grunde darum ging, man musste Joko so in ein Becken kicken, in ein Pool kicken.
Ach, das bist du auf dem
Und das Bild? hat unser Stuntman hat das gemacht und da irgendwie, der hat so die geilen Karate-Moves drauf und so. Und dann brauchte man, aber der musste nämlich auf eine andere Position gehen und das Ganze überwachen. Und dann brauchten sie quasi ein Double. Ich war ganz schwarz angezogen, hatte Kapuze auf und ich habe gesagt, ich war früher Ninja, ich mach das. Die alten Karate-Dinger da, den Karate-Kit, den Cobra Kai, den kann ich noch.
Karate-Opa. Ne?
So. Und dann habe ich da mich vor Joko gestellt und dann habe ich den Kranich gemacht, wie bei Karate-Kit. Also so auf einem Bein stehen und die Arme so flattern lassen, wie Julian F.M. Stöckel im Boxkampf. Und dann musste ich so einen Kick machen. Und dann sollte ich das noch 2-3 Mal wiederholen. Und A, habe ich gemerkt, ich krieg mein Bein kaum über Kniehöhe. So, also da ist was verloren gegangen auf dem Weg hierhin. Und das habe ich 2-3 Mal gemacht. Und ich habe in beiden Beinen so einen Muskelkater, ich schäme mich zu Tode. Das ist normalerweise, wenn ich 8 Stunden Ski gefahren bin oder so.
Ja.
Dann habe ich das und das reicht schon in unserem Alter. Ne?
Und jetzt kommt ja vielleicht wieder hier strengere Maßnahmen. Jetzt kannst du nicht mal ins Fitnessstudio gehen, Schmiddy.
Ach, aber
Mensch, ärgerlich,
Mensch,
ne?
Aber mein lieber Freund, wir kennen doch alle Benny, ne?
Mhm. Ja.
Und Benny, der hat einen
lieber Kollege von uns, weil die HörerInnen kennen nicht alle Benny, aber wir drei kennen alle Benny.
Wieso doch? Aber Benny kennen doch alle.
Ja?
Ja, wieso?
Benny räumt den Magen auf.
Benny räumt den Magen auf.
Ja.
Oder Benny war auch zum Beispiel, als wir beim Neo Paradise gegen das Frühstücksfernsehteam was haben wir da gemacht? Getrunken gegen die, ne?
Ja.
Ja. Mhm. Da war der doch auch mit dabei. Das ist der, der so ein bisschen aussieht wie so ein junger Gottschalk. Hat so ein bisschen längere blonde Haare da in dem Video. Und der ist immer noch bei uns. Der hat, glaube ich, mit 15 bei uns angefangen und ist mittlerweile über 50.
So ein Mix aus Gottschalk und dem Bösewicht bei den neuen Star Wars-Filmen.
Genau. Nee, der hat als zwölfjähriger hat Zeitungsjunge mit so Nickebockern hat er hier angefangen und mal Extrablatt gerufen und jetzt ist er hier schon ein richtig feiner Fernsehherr.
Ja, und der hat einen Lebensstil, so dass der am Wochenende geht er halt gerne irgendwo zu Freunden oder was oder auch zu Hause und trinkt er auch mal gern ein und so, ne? Und dann hat er am Wochenende das wohl auch gemacht und ich wusste das und dann habe ich den aber angerufen am, wann war das, Sonntagmorgen, glaube ich, oder Mittag und habe dann gesagt, so Benny, ich hol dich jetzt ab, wir gehen jetzt joggen. Und dann hat er gesagt, ja, es kann aber sein, dass ich kotze. Dann habe ich gesagt, ja, das ist nicht so schlimm. Und dann hat er sich so Elektrolyte, der ist ja bekannt, der ist ja bekannt dafür, dass er
Elektrolyt-Benny, ja.
Elektrolyt-Benny. Und hat er sich, wie aus Herr Lehmann hier, wenn Detlef Buck immer die Elektrolyte anmahnt, hat er sich die auch reingeschossen und ist dann mit mir laufen gegangen. Und ich habe ihn bei sich zu Hause vor der Haustür abgeholt und wir sind ganz lange gelaufen. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht und er hat richtig gut durchgehalten. Und lieber Thomas, wir kommen auch bei dir vorbei und holen dich ab. Egal in welchem Zustand, um deine alten Knochen wieder in Schwung zu bringen. Du bist herzlich eingeladen, in unsere kleine Laufgruppe da mitzumachen, um dich wieder fit zu kriegen.
Ja, an meiner Tür sind schon ganz andere gescheitert. Ne?
Ja?
Ja.
Willst du denn?
Nächsten Sommer nochmal, ne?
Also du hast gesagt, dass du und Benny, dass ihr zu meiner Tür lauft, damit ihr auf eine ordentliche Entfernung kommt.
Ja.
Und dann könnte ich so praktisch fürs letzte Drittel einsteigen. Und das, also noch bin ich willens, das Sonntag zu machen.
Ja, wir kommen zu dir.
Ja.
Dann, also wir, Benny und ich kommen zu dir. Dann laufen wir mit dir, wo
der
du willst.
Gegend, in der Gegend, nicht sagen wo, ja.
Ja, na, ja irgendwo da um Teich da.
Ja.
Um Pudding, wie man so sagt. Und dann, wenn wir um Pudding waren und du sagst, jetzt reicht das, dann gehen Benny und ich wieder nach Hause.
Ich hätte auch ein Angebot, wenn man so Marathon-Weltmeister sein will, dann hat man ja so Tempoläufer, die auf den 42 Kilometer so immer so für 2 Kilometer mitlaufen in einem Affenzahn und der Weltmeister versucht dann so hinterher zu laufen, also dieses Tempo zu nehmen.
Ja.
Das könnten wir machen. Also ihr könntet zu mir laufen, irgendwie, ihr lauft schon mal 15 Kilometer und dann laufe ich die letzten 100 Meter laufe ich mit.
So richtig. Zum Mülleimer.
Ja.
Ja, so das könnten wir machen, ja. Ich glaube, ich melde mich mal jetzt irgendwo an. Ich will mal so mitlaufen bei irgend so einem Stadtlauf oder sowas. Ich habe früher mal gefragt, was für Typen das machen.
Was für Typen?
Ja, was für Typen. Und habe ich irgendwie Bock, das auch mal zu machen, weil ich das irgendwie gut finde, dass die mir dann Bananen und was zu trinken geben und dass ich so eine Nummer habe.
Ich würde dich anfeuern. Wenn ich geimpft bin, würde ich, das habe ich auch früher immer mit meiner Mutter gemacht, wenn Berlin-Marathon war, haben meine Mutter und ich uns an den Kudamm gesetzt, haben da gefrühstückt und haben dann vom Frühstück, von der Champagnerflöte aus, haben wir dann so gejubelt auf die Straße und gesagt, los, ihr schafft das. Ach, ein bisschen Rührei, bitte. Und so würde ich das auch für dich machen. Ich würde mich auch so an Wilden Eber stellen, mit den Trommelgruppen, wie Uli Zelle, oder ne, RBB-Reporter-Legende, der immer von dort berichtet, und würde da so trommeln für dich und so Klaas, dumba.
Ja, aber das ist ja interessant, weil Benny hat gesagt, das ist eigentlich toll, wenn er mit mir zusammen laufen geht, weil man das Gefühl hat, man wird bereits angefeuert die ganze Zeit. Weil wir immer überall lang gehen, wo dann teilweise Touristen sind und dann immer, weil überall hört man immer, ja, klar, weiter so und so und ja, leg mal einen Zahn zu, nicht schlecht und so. Also es ist schon so eine Art Halbmarathonstimmung, wenn wir rumlaufen. Selbst so Polizisten applaudieren, wenn man an denen vorbeiläuft und so. Und es war eigentlich lustig und danach hatten wir beide das Gefühl, obwohl wir durchgehend gelaufen sind, man hatte eigentlich das Gefühl, man hat eine Menge Leute getroffen. Weil jedem ist irgendwie eingefallen so auf dem Weg.
Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir hier im Podcast groß verkünden, krass, dass wir beide nächstes Jahr den Halbmarathon laufen. Und dann habe ich gesagt, ah nee, doch
Mach
nicht.
Mach das doch.
Nein, doch nicht.
Doch.
Ich habe jetzt schon gedacht, doch nicht, dass ich dann doch keine Lust habe.
Warum?
Ich würde dich nächstes Jahr anfeuern, übernächstes Jahr schaffe ich es vielleicht.
Also wer?
Ich fange jetzt erstmal wieder an, mal gucken.
Na komm.
Mal gucken, was geht.
Ich hole dich dann ab und dann sehen wir mal.
Jakob?
Das wäre doch eine gute Portage, dann hört man so. Ja. Und das sind die ersten 100 Meter.
Jakob, du kannst dir eine Summe oder einen Gegenstand aussuchen, egal was, egal welche Höhe, ich gehe jede Wette ein, dass du es ist vollkommen ausgeschlossen, dass du jemals den Halbmarathon läufst. Und das liegt gar nicht so sehr an der körperlichen Verfassung, sondern du hast überhaupt keinen Schweinehund. Das wissen wir von diversen Duellen um die Weltreisen. Das ist ausgeschlossen. Du denkst sofort an Törtchen, sobald irgendwas zwickt. Und deswegen wird das, such dir eine Summe aus, ich gehe jede Wette mit ein.
Weißt du noch, wie ich
aber du musst die auch bezahlen.
Ja, ist egal.
Nee, das ist ja nicht egal, wenn ich es gemacht habe.
Und
dann sagst du, so wie du
ich
bist.
Ich nehme eine Hypothek
dann,
auf. Ich nehme eine Hypothek auf.
Du sagst dann sowas auf. Wie, ich wollte dich nochmal werden. Es ging doch um eine Sache. Guck mal, du bist im Ziel. Die Glückssumme, die sind kein Geld der Welt wert. Dann sage ich, nix da, Schmidti, ich will die Million.
Kriegst du.
Dann sagst du, ja, hab ich doch nicht, weißt du doch.
Such dir eine Summe aus, wir halten das notariell
wenn's
fest.
Wenn Klaas jetzt gesagt hätte, das wäre was anderes.
Klaas steigt doch auch mit ein.
Du kriegst von mir kein Geld. Nur dafür, dass du normale Sachen machst. Das ist sowas, will ich nicht belohnen.
Okay.
Aber
ich denke nochmal drüber nach.
Ich bin dann
aber
eher so der physische Freund. Ich hole dich einfach
ja,
ab.
Ja, das finde ich gut. Ja.
Ich finde, eine Kickstarter-Kampagne kann man machen. Wir rufen unsere Hörer auf.
Das ist ein guter Spitzname für ihn, wenn er los.
Kickstarter los. Nee, also Schmidti, für eine Millisekunde hattest du mich so in der Motivation, dann habe ich schon auch dann wieder, ach, ist mir auch egal, was er labert. Ich bleibe hier sitzen.
Krass.
Ja, bin nicht zu motivieren. Bin der unmotivierbarste Mensch. Weil an mir würde sich sogar hier dieser
Jürgen Höller,
da würde sich die Zähne da ausbeißen, ja.
Darf ich euch einen TV-Tipp geben? Einen TV-Tipp, der nichts mit dem Sommerhaus gerade zu tun hat. Der kommt später.
Aha. Okay.
Es lief am Montag eine Folge von Goodbye Deutschland.
Die habe ich auch gesehen.
Die war so gut. Oh mein Gott, ich war's auch gesehen.
Du warst ja nicht da und ich wollte, normalerweise hätte ich dir geschrieben.
Ja.
Oh Gott, das war so unglücklich.
Es war alles dabei, was dieses Format ausmacht.
Sag mal, läuft das nicht gegen Late Night Berlin?
Nein,
nein.
Nee, okay. Nee, glaube ich nicht.
Gut.
Ich weiß nicht.
Dann ist okay.
Oh shit. Also ich habe es aber ich habe es ja online geguckt.
Ja.
So. Pisssack. Und ich möchte, also wir können uns dann, endlich können wir mal
gemeinsam. Ich hoffe, wir reden ja von der richtigen Folge.
Naja, die mit Ghana.
Ja! Ja!
Also, der hatte alles, was dieses Format zu einem Fernsehklassiker macht. Weshalb das schon seit 15 Jahren läuft.
Weißt du, darf ich kurz ein bisschen fragen?
Ja.
Weil ich habe es ja nicht gesehen. Also, du sagst, es hatte alles, was es braucht. Also, wenn ich mir jetzt, weil da bin ich ja auch durchaus empfänglich für dieses Format, ne? Mhm. Das heißt, es braucht erstmal zwei Leute mit dem Hoffnungsschimmer in den Augen, ja, die also in die große, weite Welt ziehen und sagen, da wird alles besser, ja, weil es hier zu Hause nicht so gut geklappt hat. Ist das vorhanden?
Ja.
Was für eine Idee hatten Sie?
Also, eine ältere Frau, die hat sich übers Internet, hat sie sich verliebt in einen sehr jungen Ghanaer.
Anfang 20.
Ja. Sie haben sich noch nie gesehen, sondern immer nur übers Internet so rumgechattet und auch mal telefoniert. Und das hat sie dazu bewogen, dass sie auswandert nach Ghana, um ihre großen Liebe entgegenzutreten. Ja. Und da sagt Vox natürlich, schmeißt die Kameras an. Das verspricht vieles. Und ich sitze auch schon aufrecht auf der Couch.
Ja, vor allen Dingen sind bei Vox, glaube ich, die Alarmglocken angegangen, als klar wurde, die Frau hat sich nicht nur im Internet verliebt, was ja also durchaus modern ist und auch hier und da vorkommt und dann auch von Glück gekrönt ist, sondern also sie hatte sich also in diesen Ghanaer verliebt und hatte ab dem Moment den Entschluss gefasst, sie zieht da jetzt hin und sie heiraten, hat dann aber praktisch sich wirklich nur noch mit der Romantik beschäftigt. Also gar nicht jetzt so mit, wie macht man das mit der Anreise? Was ist vielleicht in Ghana zu beachten? Wie unterscheidet sich Deutschland mit Ghana? Wie kann dort ein Leben auch aussehen, was könnte man dort beruflich machen? Diese ganzen Sachen hat sie erstmal so gesagt, Mensch, das ist mal zweitrangig, ich folge jetzt erstmal dem Ruf der Liebe. Sie waren ein sehr ungleiches Paar.
Also die kann ich mir vorstellen, ja. Auch die Hauptstadt Accra ist eine, sag mal, ist ein einziges Durcheinander.
Ja, ist ein großes Durcheinander gewesen, ja. Ja, und sie waren, also muss man sagen, augenscheinlich ein sehr, sehr ungleiches Paar.
Was eigentlich auch okay wäre.
Wo die Liebe hinfällt.
So, und sie haben sich aber, sie kam da an und dann hatte er erstmal eine Wohnung gemietet, die so sehr teuer war.
Ja.
Und er hat immer, ich glaube über Monate hinweg, hat er ihr gesagt, morgen kriegt er sein Geld und bis dahin müsste sie bezahlen.
Nur mal eben auslegen, ja. Praktisch, ja.
Dann kam auch irgendwie so ein Vorfall, wo auf einmal so ein bisschen Geld aus ihrer Tasche verloren war. Ich will das gar nicht bewerten, weil man, das ist natürlich irgendwie, naja, sagen wir mal so, ich will auf einen Kniff hinaus.
Ja.
Was Vox immer macht bei sehr, sehr guten Folgen,
ja,
ist, da kommt jemand ein bisschen, da hat die Liebe ein bisschen gesprochen, als das Ticket gebucht wurde, und weniger der Verstand.
Genau.
So. Und es gibt aber in jedem Land hat Vox mittlerweile jemand, der da schon mal gescheitert ist.
Den Verstand,
der irgendwie das Ganze mal gerade rückt und die rosarote Brille auszieht, weil er dasselbe schon mal durchlebt hat, 10 Jahre zuvor.
Ja.
Und sie haben genau so eine Frau gefunden, die all das auch mal mitgemacht hat, der Liebe wegen nach Ghana und am Ende obdachlos auf der Straße gelebt hat und irgendwie, ich glaube, die knüpft irgendwelche, irgendwas bastelt sie so, ja, und hält da so ein bisschen über Wasser. Und das ist der Vox Goodbye Deutschland Move schlechthin,
ja,
die rosarote Brille Frau mit der Realismusfrau an einen Tisch zu bringen.
Ja.
Das wird dann immer so so ein bisschen
die treffen dann ihren Schmidti.
Genau, die treffen. Und dann heißt es immer, Vergiss das mit der Liebe. Hier liebt niemand jemand. Es geht hier nur ums Geld. Du wirst da ein blaues Wunder erleben. Zück hier niemals eine Bankkarte und. Also so richtig die Realität mit einer Keule in die Fresse gehauen. So.
Sie hat dann so gefragt, also die Realismusfrau hat gefragt, ja, und wie lebt ihr denn hier? Ja, wir haben eine herrliche Wohnung und die kostet 600 Euro. Das kann der aber gut bezahlen. Der ist nämlich Kellner in einem Restaurant und hat gesagt, fatal! Kellner, als Kellner verdient man hier einen Hungerlohn. Der wird es in 100 Jahren nicht. Also das, und dann wurde das immer, sie hat sich praktisch, das war das Witzige, sie ist eigentlich komplett ausgeflippt, hat ihr den Kopf gewaschen in dieser Zweiersituation. Und dann gab es noch eine Interviewsituation, in der die mit der rosaroten Brille nicht dabei war. Und da hat die das nochmal 100-fach schlimmer ausgedrückt. Da hat die nämlich gesagt, das ist wahrscheinlich der größte Fehler ihres gesamten Lebens. Und dann haben die sich so getrollt, sind so in zwei verschiedenen Richtungen gegangen. Und dann hat sie gesagt, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass man sich nochmal auf einen Kaffee trifft.
Ja, aber das Geile ist, man merkt auch daran, dass die rosarote Brille-Frau überhaupt nicht daran gelegen war, irgendwie die Wahrheit zu hören. Denn sie hat sich mit ihr getroffen, ihr wurde gesagt, wo die Fallstricke sind, ja, wo sie eventuell zu blauäugig ist. Und einen Tag später, sie kannte ihren jungen Mann, kannte sie seit 4 Tagen. 4 Tage haben sie sich gegenübergestanden, gab es den Heiratsantrag und sie hat ja gesagt.
So ist es.
Ich freue mich auf weitere Folgen.
Die Hochzeit dann auf den ersten Blick.
Und was ich noch, also als letzten Kniff, wenn wir mal so ins Fernsehhandwerk gehen, das macht, finde ich, keiner so schön wie die Auswanderer und diese vergleichbaren Formate, die alle auf Vox laufen. Da wird immer was Schönes gezeigt, egal was. Und dann kommt der Offsprecher, bevor es zu einer anderen Familie geht, und stellt das in Zweifel. Und das macht mir irrsinnigen Spaß. Also da kann man sich fiktiv vorstellen, da hat jemand jetzt ein knallrotes neues Auto gekauft und die freuen sich so, fallen sich in die Arme, auch toll, schön, dass wir das jetzt haben. Und dann sagt der Sprecher, was sich später noch mit dem Auto zutragen sollte, sollte alle erschüttern. Südafrika, die Morgensonne scheint über Familie bla bla bla. Und dann ist man in
Wadda. Die sind die Meister der Cliffhanger. Ja.
Aber das ist der alte Trick von.
Das ist ein ganz alter Trick.
Kennt ihr noch Notruf mit Hans Meiser? Da waren auch immer,
es war immer ein sonniger Tag.
Es sind immer Unfälle, also das war ein Format mit Hans Meiser damals, bevor der irgendwie Rechtspopulist oder was wurde, so verrückt, ne? Irgendwie. Da lief das immer, sonntags um 19:10 Uhr, lief immer Notruf und da wurden immer Unfälle nachgestellt und nacherzählt. Also so schlimme Unfälle wurden also praktisch nochmal erzählt von Hans Meiser und dann mit so Archivbildern und so nachgedrehten Bildern, so ähnlich ist es passiert, nochmal nachgedreht. Und da ging es dann immer los, man wusste ja, es passiert ein Unfall, aber es wurde trotzdem immer so angetextet mit Sabine F. war auf der Landstraße unterwegs, es hing dichter Nebel, sie ahnte von nichts. Ja, sicher. Sonst wäre die da ja nicht langgefahren, ne? Wenn die gewusst hätte, dass sie gleich in eine Massenkarambolage verwickelt wurde. Und so fing es immer an, obwohl man natürlich wusste, allein der Name des Formats hat es einem ja schon gesagt. Übrigens, alte Fernsehsendung. Ich habe doch letztens irgendwann mal völlig unkontextualisiert, mitten in so eine andere Geschichte, die ihr erzählt habt, habe ich mal hineingefragt in den leeren Raum, der natürlich draußen an den Empfangsgeräten beim Endverbraucher nicht mehr so leer ist. Da sind ja Leute, die mir zuhören.
Ja, ja, richtig. Ja.
Und da habe ich die Frage gestellt, warum sitzt Dr. Dressler eigentlich im Rollstuhl?
Stimmt, das hast du so reingelabert in so einen Sommerhaus.
Ja, weil es sich so genervt hat wegen dem Sommerhaus.
Nee, weil mich das vor allem interessiert hat, warum Dr. Dressler im Rollstuhl sitzt.
Ja, aber zu dem Zeitpunkt war ein bisschen...
Ja, jetzt werde ich auch nochmal sauer von dem Moment von damals.
Ich weiß. Und dann war das aber so, ich habe diese Frage gestellt und Dr. Dressler ist also jemand, der in der Lindenstraße in meiner Kindheitslieblingsserie, die leider jetzt abgesetzt wurde, aber wirklich Deutschland kulturell im Fernsehen geprägt hat und so. Und da diese Frage hat jemand gehört und zwar hieß der Julian und dann möchte ich mich erstmal herzlich bedanken, dass du mir diese Frage beantwortet hast. Warum sitzt Dr. Dressler im Rollstuhl? Und das kann ich euch jetzt kurz erzählen. Dr. Dressler sitzt im Rollstuhl, weil er mal einen Unfall hatte, aber eigentlich ist er gar nicht querschnittsgelähmt. Die Autoren haben das nur vergessen.
Wie?
Und deswegen saß er die ganze Serie lang im Rollstuhl.
Hä? Also der hatte einen Unfall und eigentlich hätte es so sein müssen, dass nach 3 Wochen oder 6 Wochen kann er wieder aufstehen. Das haben die vergessen.
Ja, offenbar. Die haben irgendwie, vergessen, ihn wieder gesund zu schreiben.
Ist das ein Gag oder stimmt das?
Ich denke, dass das stimmt. Es gibt viele so eine kleinen Dinger bei der Lindenstraße, weil natürlich sehr viel Leid und auch sehr viel Schicksalsschläge komprimiert in wenige Biografien da untergebracht werden muss, damit man so das ganze Leben abbildet, alle menschlichen Gefühle irgendwie mal durchritten hat. Deswegen muss eine Person dann doch mehr mit sich rumschleppen als ein normaler Mensch. Und so passiert das dann schon mal, dass so ein Arzt einem im Prinzip vergisst zu sagen, dass man eigentlich laufen kann.
Wer ist denn, das weiß ich wirklich nicht, bei so Seriendrehs dafür verantwortlich, gerade wenn die so über viele Staffeln gehen, so den Gesamtüberblick zu fahren?
Storyliner.
Das ist der Beruf, ja?
Es kommt drauf an, geht's jetzt um...
Also ich meine, wer ist dafür verantwortlich, dass das alles praktisch eine stringente Geschichte ist und dass auch, dass die eine vielleicht nur mal im Nebensatz besoffen gesagt hat, dass ihr Onkel nur ein Bein hat und dass, wenn der dann in 6 Staffeln später aus Kroatien die besucht, dass er noch wirklich nur ein Bein hat. Also ist das ein Beruf?
Ja, also ich glaube, den Überblick zu behalten, das ist so eine Art Chefautorenjob wahrscheinlich. Und es gibt da Storyliner, die also immer die Geschichte, natürlich immer in Erkenntnis dessen, was passiert ist und in Erkenntnis dessen, wo sie so hin müssen, weiterentwickeln. Und das sollte wahrscheinlich auch einhergehen mit einer Kenntnis darüber, was auch vor vielleicht 20 Jahren ist. Dass das
aber
nicht
was
immer
ist der Unterschied
klappt
zum Autor jetzt und Storyliner? Was ist da der Unterschied?
Naja, das ist einfach in einer fortlaufenden Serie, spricht man, glaube ich, insofern nicht klassisch von Autoren, also man kann es auch Autor nennen, wer was schreibt, ist ein Autor, aber man würde in einer Serie eher Storyliner sagen, weil das also lineare Entwicklungen von Charakteren sind, die ja erstmal kein Ende haben. Und deswegen spricht man eher davon, dass man die Linie dieser Geschichte, dieser Verhaltensweise weitererzählt und auch miteinander natürlich interagieren lassen muss. Also wenn jetzt irgendein Junge dort erwachsen wird, dann hat er natürlich verschiedenste Phasen, die er so durchlebt. Und das muss irgendwie ja auch so ein bisschen zusammenpassen, dass dieser Charakter nicht unglaubwürdig wird. Und Menschen orientieren sich ja dann auch an diesen Leuten, wenn sie die so sehen und die so mitkriegen.
Also mir hat das damals Lost versaut. Ich fand das mega geil, die ersten Staffeln. Und man hat gedacht, Alter, was ist das Krasses? Jetzt noch ein Eisbär, jetzt noch dieser Rauch und dies und das. Und die haben so viele, wir würden sagen, so Bälle in die Luft geworfen an so Thematiken und so. Und du weißt ja, wie kriegen die das wieder zusammen? Wie fügt sich das? Wie wird das alles plausibel erklärt? Und irgendwann habe ich so mit Flurfunk gehört, ich war so ein bisschen hinten dran mit dem Gucken und dann lief es auf das Finale hinaus und man hat so gemerkt, irgendwann, die haben überhaupt gar nicht, die hatten diese Serie angefangen und haben diese Bälle alle in die Luft geschmissen und hatten überhaupt keinen Schimmer, wie sie die wieder auffangen sollen.
Exakt das ist beim Lost mir auch, das ist eine Unverschämtheit. Die, natürlich ist immer, sagen wir mal, ein Witz, auch wenn er lustig erzählt ist, nur so gut wie die Pointe, die ihn letztendlich würdigt. Mhm. Ja, aber wenn du einen halbstündigen Witz erzählst und man wirklich denkt, ey, das ist ein Wahnsinnswitz, also da muss ja die Bombenpointe kommen und dann werde ich mich totlachen. Und kurz vor der Pointe sagt einer, tschüss.
Das, stell dir gut bei Deutschland vor und die machen nach jeder Szene, sagen sie, wenn sie gewusst hätte, was dann noch passiert.
Und dann sagen sie nie, was dann
und dann kommt das nie.
Oh, das ist ärgerlich.
So.
Herr Lost habe ich leider nie gesehen.
Aber das ist auch nicht die einzige Serie. Ich habe so das Gefühl, wirklich, da wird immer mal so drauf losgeschrieben. Und dann gibt's eine Staffel und noch eine Staffel und noch eine Staffel.
Das war in so einer Zeit, da ging das ja gerade erst los. Lost war ja eine der ersten großen Serien, die so anfingen und dann auf einmal erfolgreich wurden. Ja. Und die sind einfach von ihrem Erfolg rechts überholt worden. Und dann hieß es halt, schreib weiter. Und da hatte irgendeiner immer in dieses vollgequalmte Autorenzimmer reingeschrieben. Die Leute wollen das sehen. Schreibt irgendwas mit dem Eisbär.
Ganz schmerzhaft war das bei einer meiner absoluten Lieblingsserien Bloodline. Weil da war es so, da gibt's 3 Staffeln von. Und irgendwann war das wohl nicht so beliebt auf Netflix. Und in Mitte der 3. Staffel haben die dann so die Nachricht bekommen, das wird nicht die normale Folgenlänge haben, was weiß ich, 12, sondern nur 8 und danach ist auch Schluss. Und deswegen haben die dann die Charaktere so bizarr entwickelt in eine Weise, wie es überhaupt nicht mehr zu denen gepasst hat. Und es hat mir so richtig das Messer ins Herz gesteckt, weil ich so begeistert da dran war. Und dann haben die alles so völlig explodieren lassen, ineinander vermixt, also ein einziger Haufen Knete. Also irgendwie richtig scheiße. Das darf nicht passieren.
Ja, deswegen, ich glaube, ich möchte nochmal das beste Serienende, das jemals gedreht wurde, ist meiner Meinung nach das von 6 Feet Under.
Ja. Das habe ich auch nicht gesehen.
Die Serie ist nach wie vor also ein Meisterwerk und natürlich haben die wahrscheinlich auch mehr Staffeln gedreht, als das ursprünglich mal geplant war. Und ich wette, auch die haben die Serie angefangen, ohne zu wissen, wo sie am Ende hinausläuft. Aber das eine Serie, die sich so mit dem Tod auseinandersetzt, mit dem Leben, wie man dazu steht, etc. und wirklich so ein Familiengemälde malt. Und das Ende, wie das gelöst wurde, dass keine Frage offen bleibt, dass jeder zufrieden, so in Anführungszeichen, aus dieser Serie rausgeht, dass man null das Gefühl hat, man wurde verarscht, dass dass alles mit Würde zu Ende gebracht wird. Man mit einem Song von Sia, der das Ganze abschließt, wo du 5 Minuten Gänsehaut hast. Das ist unübertroffen bis heute.
Ich finde, das hat gerade bei 6 Feet Under, da verrät man ja nichts damit, wenn man einfach sagt, Es ist deswegen so gut, weil man sich im Idealfall so vorstellt, dass wenn so eine Serie stirbt und es geht die ganze Zeit um den Tod, ja, und man das überträgt auf dann den jeweiligen Charakter. Und es geht immer darum, dass Leute da was mit ins Grab nehmen und das dann da, naja, ne, es geht nicht immer nur um diese Fälle, sondern es geht vor allen Dingen um das Sozialleben drumherum. Aber manchmal gibt es eben auch diese Gespräche und diese Geschichten, die dann daran stattfinden. Und dass man so ganz am Ende eigentlich das hat, was man sich selber auch wünscht, dass man völlig mit nur noch aufgelösten Problemen und in absoluter Glückseligkeit irgendwann mal sagt, jetzt reicht's. Ja. Das ist natürlich ein Zustand, den alle erreichen wollen. Oder, und das finde ich dann auch wieder toll, eine Aussage, sehr gutes Serienende ist natürlich auch Sopranos.
Auch sehr gut.
Ja, weil es auch eine Aussage hat, die wichtig ist.
Die wichtig ist, aber auch einfach so handwerklich halt ein Hammer. Sollen wir so heute mal den Podcast beenden? Können wir das später mal machen? Wir machen das so wie das Ende von Sopranos. Aber vielleicht, ich mache die Tür auf, ja? Und wir reden und reden, reden und auf einmal macht zack und ist es einfach zu Ende.
Finde ich einen guten Plan. Vorher möchte ich euch.
Spoiler Schmidt.
Vorher möchte
also wer Sopranos noch nicht gesehen hat, dem Spoiler ist eh nicht zu
helfen. Das ist wirklich kein Spoiler.
Spoiler Schmidt.
Vorher möchte ich euch einen Lifehack mitgeben. Unsere lieben Kollegen von Gemischtes Hack, die zeichnen sich auch dadurch aus, wirklich gute Lifehacks zu haben. Zum Beispiel in der letzten Folge habe ich gehört, der Tommy Schmidt hat die sehr gute Idee, dass man die Masken für den Mund, dass man die in den Briefkasten tut unten, dass wenn man die vergessen hat, dass ein ganz kurzer Weg nur unten ist, sich eine rauszuholen.
Sehr gut.
Fand ich sehr, sehr gut. Möchte ich euch auch zu anstiften. Und folgende Lifehack ist mir aufgefallen, ich bin ja gerade umgezogen, neue Wohnung und sicher will man auch, das war dir auch ein Riesenbedürfnis, Schmitty, als du umgezogen bist, ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn aufbauen.
Absolut.
Und ich habe gerade immer wieder mal, weil ich eben wirklich, ich habe 27 linke Hände, bin ich angewiesen auf die Hilfe von Handwerkern und Leuten, die mich unterstützen, bei Sachen anbringen, Sachen aufbauen, da brauche ich Hilfe. Also es kommen verschiedene Handwerker und ich habe mir etwas einfallen lassen, wie man diese Tatsache mit einem guten Ansehen verbindet bei den Nachbarn. Und zwar, egal welcher Handwerker kommt, gebe ich dem einen feineren Namen als mir selber. Das heißt, es kommt also ein Handwerker, sagt, hallo, guten Tag, ich bin hier wegen die Dusche. Mhm. Dann sage ich, oh, extra laut dann am Eingang, Herr Dr. Schuster, schön, dass Sie sich jetzt mal endlich um die Dusche kümmern, hereinspaziert.
Aha.
Oder es kommt jemand rein und sagt, ja, ich bin hier wegen den Jarten. Und dann sage ich, oh, Herr Dr. Schuster, schön, dass Sie zu früher Zeit jetzt schon da sind. Ja, kommen Sie, dann möchten Sie einen Kaffee trinken? Nee, gehen Sie ruhig durch in den Garten. Dann rufe ich nochmal rein, Herr Dr. Schuster, kommen Sie zurecht. Kommen Sie zurecht, Herr Dr. Schuster. Und dann ruft er, und so siehst du das, praktisch sehen die Leute, die meine Nachbarn sind, meine Güte, was für ein unfassbarer Herr von Welt wohnt da Tür an Tür mit uns, der solche Menschen hat, die für ihn arbeiten, feine Doktoren.
Die aber dann trotzdem auch mit dem Werkzeugkoffer da reinlaufen.
Ja, ja. Ne? Ja, ja. Dann sag ich, oh, Herr Professor Kawinski, kommen Sie rein. Ja, hier hinten ist die Heizung.
Das machst du?
Ja, sicher.
Sehr gut.
Also, das kann ich nur jedem raten. Einfach so Titel ranhängen. Ne? Und ob die dann in Wirklichkeit Herr Schulz heißen, scheißegal. Das ist denen auch wurscht. Die freuen sich auch.
Ich überleg nur, was das. Also. Ich verstehe deinen Ansatz, ja, dass die Nachbarn denken, Trick. Du hast ganz viele Professoren und Doktoren angestellt.
Ja. Ja. Nee, die sind feiner als der Auftraggeber. Das ist das Entscheidende. Das Herr Dr. Schuster, kommen Sie mit dem Unkraut zurecht. Und ich überlege, ob ich das vielleicht auch mit den Leuten mache, die den Müll immer abholen, dass ich sage irgendwie, ach, Herr Professor Kaminski, ja, da vorne, die rote Tonne ist schon wieder voll. Nehmen Sie die ruhig mit.
Also ich finde das gut, ja.
Halt mich unbedingt auf dem Laufenden, wie deine Nachbarn. Irgendwann, wenn du die alle mal gut kennst und ihr grillt, wie sie das so wahrgenommen haben.
Ja, okay. Ja. Ob das gut geklappt hat, ja. Na, ich kann nur jedem dazu aufrufen, das einfach mal zu probieren.
Ja, ich finde das eine gute Idee, muss man sagen.
Also kann man auch mit dem DHL, mit der DHL-Frau, der DHL-Mann machen.
Also diese Idee, die du da gerade gesagt hast, die musste ja wohl mal sein, was?
Wie meinst du das?
Ja, die musste ja, sorry, aber die musste jetzt wohl mal sein.
Was meinst du?
Kennt ihr das, wenn das einer sagt? Ich hasse das.
Ich kenne das, wenn das einer zu Witzen sagt.
Ja, eben. Ja. Das ist, ich wollte einfach nur da, ich höre das andauernd immer wieder, jetzt letztens schon wieder, dass dann so einer. Also meistens ist es wirklich so, wenn einer so einen richtig unangenehmen Witz macht, wo man wirklich denkt, oh, ich kann es nicht mehr hören. Und es ist ja schon so, dass mir bestimmte Sprüche so häufiger mal gesagt werden.
Comedy-Preis.
Ja, und dann sagen die dann immer hinterher, ja, sorry, aber der musste jetzt mal sein. Und ich denke immer jedes Mal, nee, der musste halt genau nicht sein. Und wenn man den Satz sagt, dann hätte man sich das davor alles sparen können. Alles, wenn man dahinter noch sagen muss, das ist ja auch ein Eingeständnis, dass das ein Scheißwitz war. Und warum musste der jetzt mal sein? Warum muss ich mir das anhören? Wer sagt, dass das jetzt mal sein muss? Letztens komme ich zu so einem, ja, da standen also schon ein paar Leute. Ich kam so als Letzter dazu, ein paar Leute, die ich nicht kenne. Und dann sagt einer zu mir, der Herr Gottschalk, kommt der ja auch noch? Sorry. Aber der musste jetzt mal sein.
Oh. Wieso musste der denn sein?
Ja, habe ich dir auch gesagt. Ich so, was, dann habe ich den nicht verstanden. Das war so ein bisschen irgendwie, es war so ein bisschen laute Atmosphäre und dann habe ich nur so gefragt, bitte was hat die gesagt? Und hat er das nochmal gesagt und es wurde immer schlimmer. Und dann habe ich gerafft, dass jetzt ein Witz sein soll. Ich habe immer nur so den so angeguckt und gedacht, was ist denn? Ja, sorry, aber der musste jetzt mal sein. Habe ich auch ganz oft, wenn Leute zu mir kommen und sagen, na, wo ist denn die Oko?
Musste der sein?
Und dann sage ich so, ja, weiß ich jetzt auch nicht, wo der ist. Ja, sorry, der musste jetzt mal sein. Und dann wollen die, dass ich zu denen gehe und sage, verstehe ich. Ich hätte mich auch nicht zurückhalten können, wenn ich mich selber gesehen hätte. Da hätte ich den auch unbedingt machen müssen. Ich verstehe sie und ihren inneren Drang. Also, und das geht ja nicht nur mir so, sondern Leute, wenn ihr selber solche seid oder aber auch, wenn euch das gesagt wird, dass einer zu euch sagt, sorry, das musste jetzt mal sein, dann sagt ihr zu dem, jetzt denken wir mal darüber nach, ob das wirklich sein musste.
Genau, sag einfach, warum denn?
Warum denn? Ja. Ich finde, diese Floskel, die muss jetzt mal aufgeknackt werden, dass man nicht mehr das einfach so hinnimmt, sondern dass man einfach sagt, nee, wir denken jetzt mal darüber nach, warum das jetzt hier wichtig gewesen wäre. Warum ist das jetzt offenbar zwingend notwendig, dass sie das jetzt gesagt haben? Ich denke nicht.
Da hast du recht, das ist so in Verbindung mit so einer Grenzüberschreitung.
Ja.
Ne? Also, du bist ja moppelig. Sorry, der musste sein. Nee, musste gar nicht sein. Nee. Halt dein Maul.
Ja.
Eigentlich müsste man immer sagen, halt dein Maul.
Nee, genau, halt dein Maul. Sorry, es muss jetzt mal sein.
Ist
das vielleicht ein Lifehack für die Satiriker da draußen?
Wie meinst du?
Dass man irgendwie so, man kann rassistische Sachen sagen oder man kann Frauen beleidigen und danach muss man einfach immer nur sagen, sorry, der musste jetzt mal sein.
Ja, das machen die vielleicht ja seit 100 Jahren. Das wollen wir jetzt mal beenden, ne? Weil das muss jetzt wirklich mal sein, dass wir das mal beenden. Ich möchte das nicht mehr hören.
Ja, dann kann jetzt jeder Hörer und jede Hörerin mal mithelfen, indem man das in Frage stellt. Also ihr dürft entweder antworten mit halt dein Maul oder warum.
Genau, ja. Dass man einfach das nicht mehr so
beides
durchgehen
lässt. Beides führt zum
Ziel. Ja, genau. Ja, das fände ich schön, weil es würde mir irgendwie so eine Art Befriedigung geben, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht mehr ganz alleine. Ich weiß schon, dass ich so natürlich Empfänger sein muss und auch weiterhin sein werde. Mit aller gebotenen Höflichkeit werde ich auf die immer gleichen Sprüche reagieren. So bin ich und so werde ich immer bleiben und Sie können mich gerne auch mit unoriginellen Nachfragen vollquatschen, habe ich kein Problem mit. Wenn Sie grundsätzlich freundlich sind und mir nicht irgendwie so provokant gegenübertreten, dann werde ich auch immer nett sein und ich werde auch das 100. Mal die Frage, wo denn nun Joko geblieben sei und ob der auch noch kommt, werde ich immer gerne beantworten, wenn das fröhlich gemeint ist. Werde ich immer sagen, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, ich bin ja nicht sein Erziehungsberechtigter. Manchmal sage ich, es tut mir sehr leid, ist vom Bus überfahren worden, wir sind alle sehr traurig, aber das Leben muss weitergehen. Aber auch so bestimmte Sachen, die ich nun mal immer mal wieder höre, das beantworte ich gerne, darum geht's mir nicht. Mir geht's nur darum, dass wenn einer jemanden absichtlich ärgern will und das offenbar dessen Verständnis von Humor ist, dass man dann nicht dahinterher noch die Rechtfertigung dranhängt, dass das jetzt unbedingt notwendig gewesen wäre und praktisch die Pflicht desjenigen, weil das sehe ich nicht so.
Das, was du gerade gesagt hast, Jakob, dieses Warum, ne? Wenn man einfach, ich glaube, man könnte wirklich so alle Diskussionen im Internet früher oder später beenden, wenn man einfach nur darunter schreibt, warum. So, und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, ich kriege so Gänsehaut, weil das würde uns das Genick brechen. Wenn in unserem Beruf alle Leute, die das gucken oder hören, einfach immer fragen würden, warum,
ja,
dann könnten wir den Laden dicht machen.
Ja, weil die Unterhaltung, die stellt sich nicht die Frage, warum.
Ja.
Ist halt so, ne?
Die ist einfach da.
Ja, musste vielleicht auch mal sein, ne?
Ja. Das ist vielleicht, das verbindet uns mit Goodbye Deutschland. Man darf nicht zu oft fragen, warum fliegt die jetzt nach Ghana?
Ja.
Sondern man muss es einfach genießen.
Übrigens zu der jungen Frau, die da nach Ghana geflogen ist, möchte ich einen Wunsch mitgeben. ich würde mich freuen, wenn all meine zynischen Erwartungen hier nicht erfüllt werden und diese junge Frau eine derer ist, die dort das Glück findet und da ein schönes Leben hat.
Ja, weil nämlich der Stoff, aus dem die tatsächlich romantischen Gefühle sind und auch die großen Geschichten, die letztendlich irgendwann in einem Hollywood-Film verfilmt werden, das sind ganz bestimmt nicht die, wo dann die Realismusfrau sich an den Tisch gesetzt hat und gesagt hat, vergiss es, geh nach Hause, such dir einen aus deiner Straße, der passt besser zu dir und der verscheißert dich auch nicht. Woher weiß man denn?
Nee, dass Forrest, du löst jetzt hier nicht los, das bringt nichts. Du hast da noch diese Dinge an der Biene, das bringt doch ja nicht. Hör auf.
Eben.
Film zu Ende.
So, Film zu Ende. Ja. Das heißt, man würde natürlich ganz, ganz viel Magisches und ja, Überlebensgroßes
nee, Rambo,
beenden.
Du bist doch nur einer. Einer gegen ein ganzes Dorf, das geht nicht. Film zu Ende.
Ja, ja, total. Nee, pass mal auf. Das wird nichts. Dein Vater ist tot, dann kommt der böse Tiger da aus der Schattenwelt und der wird dir dann das hier alles wegnehmen mit seinen Hyänen. Wa? Du hast hier bloß so ein paar, so eine Viecher, die dir dabei helfen werden und du kannst das mal gleich vergessen, dass alles, wo die Sonne das Licht berührt oder was, dass das dir gehören wird. Das ist Quatsch. Da kommt der Shere Khan, der nimmt sich das und dann ist hier Ende aus Mickey Mouse. So ist das.
Nee, Joko, nur weil du mir einen Brief schreibst, muss ich hier nicht die Klippe runterspringen.
Ja.
Wir wären echt im Arsch.
Wir wären im Arsch.
Aber ja, ich warte auf die Folge von Goodbye Deutschland, in der es heißt, wir haben sie 5 Monate später wieder besucht. In Recklinghausen.
So, was ist eigentlich diese Woche mit dem Sommerhaus der Stars, Schmidti? Also am Sonntag.
Kann man das denn abfragen?
Na,
wie kann man denn, wenn er selber anfängt?
Nein.
Gut, dann will ich sagen, hier, das ist der Podcast, ist für alle da, jeder darf erzählen, was er will. Aber
Nein. Man
kann doch nicht hingehen und sagen, nu erzähl doch mal.
Mich, also die letzte Folge Sommerhaus der Stars, die mittlerweile ja jeder geschaut hat,
ja. Die
lief ja, also wir sind heute übrigens Donnerstag, wir nehmen fast live auf, gleich wird die Folge hochgeladen. Die letzte Folge lief am Sonntag
Und
das war die Folge der Folgen, muss man ja ganz klar so sagen.
Genau.
Den Kniff der Kniffe.
Ja, das war das Citizen Kane unter den Sommerhausfolgen,
muss
man sagen. Unter dem Trash-TV war das so die Masterclass.
Neue Benchmark.
Ja.
Und jetzt war es enttäuschend, weil am Mittwoch, also aus unserer heutigen Sicht gestern Abend, lief nur der lahme Kick Deutschland gegen die Türkei. Super langweilig.
Ja, und deswegen musste unser Sommerhaus pausieren.
Kommt jetzt die nächste Folge am Sonntag?
Die kommt jetzt am Sonntag.
Und ist die jetzt schon online?
Nein, ab Freitag. 3 Tage vorher.
Was ist dein aktuelles deine aktuelle Gefühlswelt in Bezug auf das Sommerhaus?
Ja, ich wollte jetzt diese Woche gar nicht so viel, hätte ich fast Glas den Gefallen getan und gar nicht so viel drüber reden, weil diese Folge so für sich steht.
Ja.
Die hat, um es mal kurz zu fassen, natürlich den Kniff aller Kniffe, wie du sagst. Wir haben ja schon öfter darüber berichtet, dass das Sommerhaus nicht den Fehler von Big Brother macht, sondern sich darüber bewusst ist, dass das ein Format ist, an dem auch ein bisschen rumgefeilt wird hinter den Kulissen. Das heißt, die passen ihr Regelwerk dem an, was gerade im Haus passiert. Das ist natürlich nicht ganz fair den Bewohnern gegenüber oder den Kandidaten gegenüber, aber für den Zuschauer wahnsinnig spannend. Und die haben ja dieses altbekannte Spiel, wo der Wein eingegossen wird. Und da war es schon immer der Sommerhauskniff. Die müssen sich gegenseitig Wahrheiten um die Ohren hauen. Und der von allen Leuten als zum Beispiel der Nervigste im Haus genannt wird, der kriegt ein bisschen Wein in sein Glas geschüttet. Und wenn das überläuft, denken alle anderen Kandidaten, haha, der hat das Spiel verloren. Da hat Sommerhaus früher immer den Kniff gemacht, Pustekuchen, der hat das Spiel gewonnen. Weil er sich so der Wahrheit stellen musste, ist er jetzt nicht mehr zu nominieren.
Wobei, ich muss noch korrigieren, also in der Anfangszeit war es so, der hat verloren.
Mhm.
Dann war der erste Kniff zu sagen, genau, der ist sogar jetzt gesaved, der kann nicht rausgeschmissen werden.
Weil er sich so der Wahrheit stellen musste, wurde er gesaved. Und das haben die jetzt so 2, 3 Staffeln durchgezogen. Und jetzt hatte man die Situation, dass alle Kandidaten am Tisch das wussten. Oh, wir müssen aufpassen, dass die Person, in dem Fall Eva, dass die dieses Spiel nicht gewinnt, indem sie von uns die ganze Zeit reinen Wein eingeschossen. Da waren die so ein bisschen pfiffig, haben gedacht, nicht mit uns, Sommerhaus, nicht mit uns. Und dann haben es so 2, 3 haben das kapiert, andere haben Eva so sehr gehasst, dass sie, obwohl sie wussten, dass sie auf keinen Fall gewinnen darf, also keinesfalls das Opfer ihrer Tiraden werden darf, Sie mussten sie einfach beschimpfen. Das kam aus ihnen raus. Sie haben es nicht geschafft, sich da zurückzuhalten, sondern haben gesagt so, mir ist es jetzt egal, ich weiß, es ist schlecht für uns. Die wird am Ende gesaved, aber ich muss ihr sagen, dass sie die peinlichste Person hier im Haus ist, ungefähr. Also richtig dumm.
Ja.
Und dann hat aber RTL wirklich da nochmal so einen draufgesetzt. Kann man das spoilern? Weil
ja,
die Folge kennt jeder. Die haben einfach gesagt, Es ist in dem Fall nicht nur so, dass sie gesaved ist für die nächste Runde, sondern sie darf auch instant ein Paar rauswählen. Sie darf noch am Tisch sagen, zack, bumm, das Paar muss gehen. Und dann hat es den Bachelor getroffen, ihren Erzfeind. Und das war so ein Moment, wo wirklich allen so das Lachen aus dem Gesicht gefallen ist, ihre Dusseligkeit nochmal so auf den Punkt gekommen. Und das war mein Sommerhaus, also das war das, was ja so geil war, einfach die Regeln nochmal geändert, mit die Erwartungen von den Leuten, die da sich für clever gehalten haben am Tisch, nochmal um die Ohren gehauen. Und dann kommt der größte Badass-Satz, den jemals ein Sprecher, ein Voice-Over-Sprecher im deutschen Fernsehen gesagt hat. Das ist eine Reminiszenz an Elena Miras in der Staffel zuvor. Und er sagt einfach, die Kandidaten, die regen sich auf, sagen, wenn so die Regeln sind, das ist doch der größte Betrug, und machen den Stinkefinger so in die Kamera und sagen, RTL, ihr seid so, wie könnt ihr nur.
Die kommen nicht auf die Idee, einfach zu gehen, ne?
Nee, die regen sich dann halt.
Das ist ja so, die haben seit 6 Wochen gedacht, die gewinnen das ganz sicher. Ja. Und es gibt ja auch keine Publikumsabstimmung.
Die Bachelors,
deswegen war
eindeutig. Wie lange müssen die da drin sitzen?
Keine Ahnung, aber die haben jede Folge gedacht, die gewinnen. Und die haben auch in dieser Folge das erste Mal formuliert, ja, wir wollen auch gewinnen.
Ja, und die waren so in dieser großen Clique der, naja, also es gibt ja so 2 Lager, Eva und ihr Freund und der Rest.
Ja.
Und die waren die absoluten Lieblinge. Das waren so die Anführer und so. Völlig, der Sieg war denen sicher. Und dann hat RTL es so gedreht, dass ausgerechnet nur Eva sagen kann, ihr geht jetzt. Und dann haben die sich da aufgeregt und da rumgekeift und gemacht. Und dann sagt der Sprecher einfach nur, so ganz lapidar und ohne große Betonung, hört sich diesen ganzen Mist an, das Rumgekeife, und dann nur so abschließend, wo bleibt die Gerechtigkeit? Wo? Bumm. Und das hat so gesessen, das war, und wirklich diese ganze Inszenierung an dem Tisch, das war Fincher-artig. Also das war
super.
Das verstehe ich. Also wenn du das so theoretisch aufdröselst, dann bekommt das auf jeden Fall, weckt das meine Neugier.
Ultra spannend. Und wie sie sich selber ihr Grab schaufeln da. Und das irgendwie, und selber mitzuraten, wie RTL jetzt mit der Situation umgeht, dass die Kandidaten das vermeintlich durchschauen.
Ja.
Und dann aber die über ihre eigene Dummheit stolpern. Und dann, das war ultra spannend.
Ich bin ja froh, dass beim Comedy-Preis nicht irgendwas ausgebrochen ist. Stell mal vor, die paar Leute, die dann doch da waren, es waren ja dann doch mehr Leute da im Raum, als man hätte jetzt irgendwie, ja, hätte man jetzt in seinem Privatleben gebraucht hätte, sag ich mal. Ne? Mhm. Für die Dauer einer Verleihung, nun ja, aber später dann nicht. Wenn da jetzt das Infektionsgeschehen sich rasant gesteigert hätte innerhalb dieses Raums und das Gesundheitsamt in Köln-Mülheim einfach beschließt, wir nageln jetzt von außen da die Türen zu, und dann lassen wir die da alle das ausschwitzen und dann dürfen die wieder raus, wenn es vorbei ist. Kann ja sein, dass die einfach da ein bisschen praktischer veranlagt sind und sagen, es tut mir leid, es geht jetzt nicht, ne? Dann wird der Fun-Freitag praktisch ersetzt mit alten Wiederholungen von Police Academy und dann gibt's halt mal keine neue Folge, die dreisten drei. Sechserpakt oder zack, das Comedy-Kombinat oder was auch immer da mittlerweile am Freitag läuft, weiß ich nicht. Und dann werden wir alle gemeinsam mit der Elite deutscher Witzigkeit gefangen in diesem alten Studio, wo früher Schlag den Raab stattgefunden hat, wo jetzt der Comedy-Preis stattgefunden hat. Und dann wären wir da in der Quarantäne gewesen. Und ich glaube, dagegen ist das Sommerhaus der Stars und die Tiraden und Spielchen, von denen du hier Woche für Woche berichtest, wäre nur ein Abklatsch dessen, was dort stattgefunden
ja,
hätte.
Ja, gibt's Tote, ne? Muss ja. man so
da
sagen.
Da gäbe es Tote. Ja, ja. Man muss wirklich sagen, nicht überall, wo witzig draufsteht, ist auch witzig drin. Also beim Comedy-Preis.
Gilt ja auch für uns.
Gilt auch für uns. Wir sind ja auch die
wir
Ersten.
Wir waren auch irgendwann nach der ersten Stunde, irgendwann waren wir noch Hass erfüllt.
Ja, und das ist schon so, dass man sagen muss, es ist interessant, weil es gibt bestimmt andere Verleihungen, weiß ich nicht, irgendwelche, zum Beispiel jetzt den Laureus Sports Award. Ich glaube, dass, und da geht es ja um Wettkämpfe. Einer gewinnt, einer ist der Schnellste, der Beste, der Tollste in allen Bereichen. Fußball, Basketball, Schwimmen, Laufen, weiß der Kuckuck. Und trotzdem gönnt man sich da dann mehr die Trophäe, wenn der andere nun mal schneller oder besser oder höher springen konnte. Dann kriegt er das und dann ist der halt derjenige, der das kriegt. Und dann gönnt man sich das. Und es ist eine Fairness, obwohl es ja viel kompetitiver ist im eigentlichen Sinne. Mhm. Jetzt bei einer Veranstaltung wie Comedy Preis, der man eigentlich im Wesen attestieren müsste, mit einer gewissen Grundfröhlichkeit, das ganze Geschehen, die Branche, die eigene Position, die eigene Rolle in dieser Branche und vielleicht auch die Vergleichbarkeit, müsste man ja eigentlich mit so einer gewissen Fröhlichkeit entgegennehmen, weil es geht doch um witzig. Man hat aber irgendwie das Gefühl, obwohl es ja nicht auf Kompetitivität ausgelegt ist, zumindest außerhalb einer Award-Verleihung, dass sich dort weniger gegönnt wird als so zum Beispiel bei einem sportlichen Turnier. Ist nur so ein Eindruck, ja, ne? Ist nur so eine Stimmung, die da durch den Raum fliegt. Ich kann das jetzt gar nicht an Personen oder Momenten festmachen. Ist nur so ein Gefühl, dass das, ja, die Stimmung
ich fand,
prägt.
Ich fand, wir waren, und so ging es mir bis jetzt, ich habe immer noch nicht so richtig verarbeitet, was das eigentlich war.
Mir auch so.
Und ich denke oft an die Academy-Mats zurück, an die Comedy-Academy-Mats. Und auch wenn du sagst, das Gesundheitsamt würde die Türen verriegeln und so, dann könnte man ja sagen, man kann die Gemüter noch ein bisschen beruhigen, indem man Fernsehen guckt gemeinsam. Da ist ja eine riesen LED aufgebaut auf der Bühne. Dann könnte man ja sagen, gut, was habt ihr denn im Archiv? Dann gucken wir einfach so lange Fernsehen, bis die Quarantäne beendet ist. Dann gäbe es aber nur diese Comedy-Academy-Mats zum Gucken. Das heißt, man müsste die in Dauerschleife immer wieder gucken. Wie Martin Schneider da zeigt, dass man mit dem Mund wackelt und dass dann da das ja lustig aussieht, wenn man das in Zeitlupe zeigt.
Arschbecher.
Arschbecher und so. Und das müsste man sich dann andauern, dann würde ich. Ja.
Aber ist es nicht so, dass wir uns genau diese Sachen seit ungefähr 15 Jahren auch dauernd anschauen?
Ich glaube nicht. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn ich daran zurückdenke, manchmal wacht man noch auf und sagt, ich habe vom Comedypreis geträumt, aber es war alles ganz anders. Und irgendwie ist es so, als wäre ich da gar nicht da gewesen, sondern als wäre ich bei der Veranstaltung gewesen und müsste jetzt am nächsten Morgen jemandem erzählen, wie das in meinem Traum war. Und dann berichte ich das und derjenige stellt fest, ja, aber das hat ja eigentlich damit gar nichts zu tun. Woher wusstest du denn, dass das der Comedypreis ist? Und dann sagt man so, im Traum wusste ich das irgendwie. Und so war das nur in echt. So.
Ja, und jetzt geht's ja auch im Grunde für uns alle schon weiter. Montag gibt's wieder Late Night Berlin. Diesmal so rund um 23 Uhr. Wir sind ja gesegnet, dass wir immer wieder überraschen mit der Uhrzeit.
Ja.
Ist ja auch ein schönes Überraschungselement.
Das ist ein schönes Überraschungselement.
Und wir sind diesmal, also wir wissen es selber tatsächlich noch nicht genau, aber so um 23 Uhr. Ja. Da einfach mal bitte gerne einschalten. Es gibt gute Sachen.
Ja, vorher macht wahrscheinlich einmal Abdallah noch irgendwie eine Aufzählung von Sachen.
Ja,
und dann
die
kommen
10,
wir.
10.
Ja, die zehn Zahlen zum Beispiel.
Ja, genau.
Die zehn besten Zahlen der Welt.
Ja.
Und dann.
Aber das wird eine gute Sendung. Das
wird eine sehr gute Sendung, ja. Es kommt Lisa-Maria Pottorf, kommt Jürgen Vogel, kommt Capital Bra, wird interviewt von unseren Kinderreportern. Es ist unglaublich, was sie aus ihm rausgekriegt haben. Also, die haben wirklich verhört wie Maischberger damals Schröder.
Das ist also, auch wirklich, muss ich sagen, das wird eine Reihe sein. Es gibt noch einen Teil, da sagen wir noch nicht. Alles Liebe, alles Gute.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.